28 Siege, 6 Unentschieden, keine Niederlage, 90 Punkte, damit Meister geworden und auch noch in zwei Finals gestanden. Das Double ist es am Ende geworden für Leverkusen, genauso wie wir es alle auf unserer Bingo-Karte hatten vor dieser Saison. Und über die will ich jetzt sprechen, hier im Rasenfunk Royal mit Friederike Summer. Jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Neuer Nachname, alte Frieda. Servus, Frieda. Schön, dass du da bist.
Guten Abend, Max. Wie immer eine der Letzten.
Du meinst von der Aufzeichnung her im Rasenfunk Royal?
Von der Reihenfolge her, ja. Also bei der Aufzeichnung.
Ja, wobei wir diesmal die bestmöglichen Gründe dafür hatten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum das sonst immer so war, dass du oft so spät dran warst. Aber diesmal mussten wir ja warten. Ihr musstet ja
Terminfindungsprobleme.
Eben, also du bist halt viel beschäftigt, aber diesmal musstet ihr halt eure ganzen Finals noch spielen.
Eine ganze Woche lang.
Hast du es denn schon ein bisschen realisieren können? Ich meine, wir haben jetzt so oft schon nach der Saison über Leverkusen gesprochen und wir haben die unterschiedlichsten Themen gehabt und jetzt sind es ausschließlich positive. Ich weiß gar nicht, was wir irgendwie noch kritisieren werden können.
Tatsächlich habe ich das auch gedacht bei der Vorbereitung dieser Aufnahme. Habe ich gedacht, naja, jetzt eine Stunde Lobhudelei. Na gut.
Ja komm ey, war auch schon anders. Also...
Ja, natürlich, natürlich. Ich möchte aber zu deinem Saison-Bingo noch mal einmal einwerfen, da wir uns ja auch jetzt schon sehr lange durch den Rasenfunk dann auch irgendwie privat kennen, habe ich dir am 19.08.23 geschrieben, wenn die besser eingespielt sind, sind sie unschlagbar, Max.
Das stimmt.
Und jetzt habe ich heute nochmal nachgeguckt, wann ich dir das geschrieben habe. Und das war tatsächlich nach dem ersten Bundesligaspiel.
Und was habe ich geantwortet? Ich kann es dir gleich sagen. Ich hab's dir
abwarten hast du wahrscheinlich geschrieben.
Ja, das kann sehr gut sein tatsächlich. Ich finde es gerade gar nicht. Doch, ich sag besser nix, habe ich geschrieben. Ich bin ein ewiger Zweifler. Aber das war ja schon so, als du die Transfers so abgefeiert hast und ich gesagt habe, ey, solange ihr niemanden für eure Abwehr holt, bin ich da noch nicht auf dem Hype-Train drauf. Dann habt ihr Stanisic jetzt geholt. Den hatte ich gar nicht gemeint, aber im Nachhinein könnte ich mich natürlich darauf zurückziehen, dass ich nur auf ihn gewartet habe. Aber du verstehst ja, warum ich immer ein bisschen skeptischer war als du, weil ich meine, die muss ich ja nicht erzählen. Die Geschichte Leverkusens war bisher eine Geschichte des Teams, das den letzten Schritt dann eben nie geht.
Achso, ihr seht mich nicht alle nicken. Ja. Ja, natürlich. Und dieses, dass ich dir fast immer im Royal gesagt habe, aber nächstes Jahr, dann wollen wir mal Meister werden, ist ja eher immer mehr so ein Running Gag bei uns gewesen und eher so aus dieser Fanliebe, die mich natürlich umtreibt und nicht aus rationalen Gründen. Und das ist auch diese Leidensgeschichte, wir haben immer gut gespielt, wir waren immer weit oben, aber diese Erfahrung dieses Scheiterns, ist natürlich das, was auch die Fans, die dieses Jahr dabei waren und schon länger dabei waren, auch immer wieder hat zögern lassen zu sagen, aber dieses Jahr schaffen wir es und jetzt werden wir Meister. Und man hat dann wirklich, es hat sehr lange gedauert, bis es so durchkam und bis man es realisiert hat. Und tatsächlich habe ich das erste Mal wirklich dran geglaubt beim Union-Spiel. Und das war ja quasi ein Spieltag, bevor wir Meister geworden sind.
Ach komm, das ist immer noch, wirklich?
Doch, wirklich.
Na gut, ich kenne dich ja.
Wirklich.
Ja, okay.
Und das war, als da die Bayern, also Quatsch, als Heidenheim das 3-2 war, gegen die Bayern geschossen hat, haben wir uns alle angesehen und nicht nur ich, auch noch ein paar andere haben angefangen zu heulen und gedacht, Wahnsinn, jetzt ist passiert doch wirklich, wirklich. Ja, weil man halt auch es ja schon oft anders erlebt hat.
Ja, und ich meine, das Interessante ist, wie dann quasi das Fühlen vom Sprechen sich unterscheidet, weil am ersten Spieltag erzählst du mir nach einem glücklichen 3-2 gegen Leipzig, ey, die sind unschlagbar, wenn die ein bisschen besser eingespielt sind. Und ich habe halt auch deswegen nichts gesagt, weil ich halt diesen Pfostenschuss von Openda noch im Kopf hatte. Das hätte halt sehr einfach das, ich glaube, 3-3 sein können. Und dann aber fühlst du selber so erst, dass du erst dann, also muss ich bis zum 28. Spieltag scrollen, bis du es dann tatsächlich realisiert hast. Und dann kam ja dieses Spiel gegen Werder, bei dem man ja auch, das war ja eins der ganz wenigen Spiele, wo man auch Leverkusen, dem Team, eine gewisse Nervosität angemerkt hat und wo die ersten 10, 15 Minuten Pässe ins Ausgegangen sind, die vorher nie dahin gegangen wären, wo man so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, Sand im Getriebe, würde ich mal sagen. Aber dann am Ende klares 5:0, dieses ikonische Bild von Florian Wirtz, der die Fans wieder zurückschickt auf hinter die Spielfeldumrandung, die mitjubelnden Ordner. Also hast du es überhaupt schon realisiert, was das für eine Saison war? Ich meine, das ist eine Saison, da wirst du dich immer dran erinnern. Da wirst du nicht nur deinem Kind, sondern auch deinen Kindeskindern, solltest du sie mal haben, wirst du noch davon erzählen, wirst sagen, damals, ich wusste schon am ersten Spieltag.
Ja, also wir haben auch teilweise schon gescherzt und gesagt, wir gehen jetzt einfach auch nicht mehr hin, weil es kann einfach sich nicht nochmal genau so anfühlen. Man kann diese Saison in ihrer Gänze, wird man nicht wiederholen können. Und das Pokalfinale war für mich persönlich ein ganz schöner Saisonabschluss und da, ja, und dann kam ja noch dieses Coming Home, da war ich nicht, aber so mittlerweile habe ich es realisiert, ob ich es verarbeitet habe. Weiß nicht, aber ja. Doch, jetzt ja.
Ja, realisiert. Ich glaube, das Verarbeiten, das ist, man weiß schon, dass man bei was Großem dabei ist. Also ich habe einen guten Freund zum Beispiel, der hat während der ersten Pep Guardiola-Saison, hat er die ganze Zeit gesagt, wir sind dabei, wenn Pep Guardiola-Fußball mit Bayern spielt. Wir sind dabei, wenn wir das sehen. Und ich dachte mir immer so, ja, ich sehe ja auch, dass es ganz gut ist und so weiter. Aber ob das jetzt wirklich so historisch ist und im Nachhinein sieht man dann, naja, es war schon was Besonderes, auch dass Pep Guardiola in der Bundesliga war. Und so ist es ja hier bei euch jetzt auch gewesen, dass man eben sehr früh gesehen hat, das geht einen ganz anderen Weg als sonst und das hätte zwar noch schief gehen können, was die Titel angeht und gleich musst du mir auch noch erklären, was das Europa-League-Finale mit dir gemacht hat, aber man hat halt gesehen, dass diese Art des Fußballs halt so anders ist und gleichzeitig so erfolgreich, dass das auf jeden Fall niemand Leverkusen wegnehmen kann und selbst wenn dann Witze gemacht worden wären über Vizekusen und so weiter, hätte man noch irgendwie auch das DFB-Pokalfinale verspielt zum Beispiel. Diese Art des Fußballs und was der Alonso geschaffen hat, das wäre immer geblieben. Und das ist schon verrückt, wenn man damit dabei ist und weiß, ja cool, das steht dann in zehn Jahren in allen Taktikbüchern mit drin.
Ich habe, also es war auch so eine Saison, wir haben es ja schon zwischendrin gefühlt. Man hat natürlich gemerkt, das ist was ganz Besonderes und die spielen ganz besonders. Und wenn was geht, dann dieses Jahr. Was mich auch dazu getrieben hat, unwahrscheinlich viele Spiele live zu sehen. Ich meine, ich wohne in Bremen, es ist ein Weg. Und andere haben das noch viel exzessiver betrieben als ich. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist mit dem Zug überall hingefahren. Der war in Baku halt nicht, aber der ist dann irgendwie, der ist selbst nach Dublin mit Zug und Fähre und so.
Ehrlich?
Nach Rom mit dem, von Berlin, ne? Nach Rom mit dem Zug, nach Paris mit dem Zug, Paris war man nicht, nach London mit dem Zug, über Paris, da gut, die Zugtour habe ich auch gemacht. Der hatte irgendwann so Augenringe, dass ich gesagt habe, wir brauchen nächstes Jahr einen breiteren Kader. Das können wir ja gar nicht nochmal so fahren. Wir müssen uns auswechseln. Mhm. Ja, das war wirklich eine besondere Saison und man hatte dann ab der Rückrunde sozusagen auch immer das Gefühl, ich muss jetzt nochmal hinfahren, ich muss jetzt nach Heidenheim fahren, ich kann das nicht verpassen, ich muss jetzt aus Bremen nach Heidenheim irgendwie mit dem Zug, weil ich will da jetzt dabei sein, ich will das in mich aufnehmen und will das genießen, weil sowas haben wir noch nicht gesehen, also so einen Fußball.
Aber hat es denn auch geklappt mit dem Genießen? Weil die Ergebnisse waren ja immer gut, aber ich kenne dich ja auch und du hast es ja auch schon indirekt gesagt, der wirkliche Glaube kommt dann erst sehr spät und diese ganzen Nachspielzeit-Treffer, die waren für uns Außenstehende irgendwann brutal langweilig, weil es halt einfach immer das Gleiche war, aber das muss ja für dich absolut nervenzehrend gewesen sein, wieder und wieder und wieder. Oder hast du da auch irgendwann so eine Routine entwickelt?
Nein, man bekam auf einmal so ein Selbstbewusstsein. Das war dann, also die Gipfelung dieses war dann im Dublin, wo dann wirklich Leute im Block beim 0:3 sagten, das wird noch. Ja. Ich weiß nicht, welches Spiel du siehst, aber das wird nichts.
Ja.
Und selbst mein Mann mir zu Hause schrieb, ich muss eigentlich nochmal, ich wollte gerade noch zur Wäsche, aber ihr habt noch 5 Minuten und Nachspielzeit, ich bleib mal noch hier.
Beim Stand von 0:3.
Ja. Ja, da war es dann auch 0:2 oder so, aber so, wo ich gesagt habe, so, nee.
Geh zur Wäsche. Also,
geh ins Bett, guck dir das nicht an, schlimm genug, dass ich hier sitze. Aber das war natürlich bei den ersten Nachspielzeit-Toren, war es einfach so, boah, geil. Mhm. Und dann war so, ruhig bleiben, Selbstvertrauen, so wie es die Mannschaft dann auch ausgestrahlt hat, das hat sich auf uns auch übertragen. Und unser Trainer hat es ja wirklich in jeder Pressekonferenz vor und nach jedem Spiel immer gepredigt. Das war heute ein schöner Sieg, das waren tolle 3 Punkte. Jetzt gucken wir mal nächste Woche. So. Und nie große Ziele ausgerufen und immer auf dem Boden bleiben und immer zum nächsten Gegner gucken. Und das hat sich auch übertragen und so sind wir durch die Saison.
Und trotzdem gab es eben dann diese eine Niederlage. Das ist also so ein krasser Satz eigentlich. Also ich will es nicht so tun, als ob das schlimm wäre, aber es gab eben diese eine Niederlage. Man war quasi ein Spiel von der perfekten Saison entfernt und das haben wirklich ganz, ganz, ganz wenige nur geschafft. Wie blickst du denn jetzt auf dieses 0-3 da gegen Atalanta, die euch ja einfach hinten reingepresst haben und also die haben euch ja auf eine Art und Weise die Luft abgeschnürt, plus dann noch mit Lookman diese 3 Tore erzielt. Das fand ich schon bemerkenswert.
Das war es total und in dem Moment dachte ich nur, mein Gott, die haben halt einfach verdient gewonnen, klar. Mhm. Also kann man nichts anderes sagen. Gefühlsmäßig war ich schon etwas enttäuscht, aber weißt du, wir haben uns aber angeguckt und gesagt, aber wir sind Meister und das überwiegt. Mhm. Einfach so diese Leistung über eine ganze Saison, über diese 34 Spieltage, so super früh auch Meister geworden, das ist so eine enorme Leistung. Ja, jetzt haben wir mal ein Spiel verloren. Klar wären wir gerne Europa League-Sieger. Aber wir sind Europa League Zweiter im Finale. Wir waren seit den 80ern nicht mehr in so einem internationalen Finale. Ja, allein dahin zu kommen, ist doch Wahnsinn.
Ja, und weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Das kann jetzt sein, dass ich dann jetzt auch so ein bisschen größenwahnsinnig werde, was Leverkusen angeht. Aber wir haben ja im letzten Jahr über diese Niederlage gegen Rom gesprochen. Und ich habe mit Kevin, als wir über das Topspiel gesprochen haben und da Schwerpunkt Leverkusen war, Schwerpunkt Bayern und Leverkusen, da habe ich noch zu Kevin gesagt, mein Eindruck ist, aus diesem Spiel hat man ganz viel gelernt. Und ich hatte als erstes den Gedanken, ja, ich glaube, also so ein Finale wird halt einfach Leverkusen nicht nochmal spielen. Also jetzt wissen sie, was passieren kann. Jetzt wissen sie, wie man sich dann fühlt, wenn man da auch keine Lösung gegen findet, auch mit allen Umstellungen nicht, weil der Gegner einfach nicht aufhört. Also das war ja das, was Atalanta von so vielen anderen Gegnern, inklusive im Grunde aller Bundesligisten, unterschieden hat. Kleine Ausnahme Stuttgart. Dass die einfach nicht vom Gaspedal gegangen sind. Die haben einfach nicht aufgehört. Die haben auch nicht beim Stand von 2-0 gesagt, ja, okay, jetzt kommt mal, wie wollt ihr denn 2 Tore machen? Nein, sie wussten es besser, sie haben einfach weitergemacht. Und dann das 3-0 war auch einfach ein wunderschönes Tor, muss man sagen. Aber mein Gedanke dann nach dem Finale war, ja, also ich glaube, das wird jetzt in der Form Leverkusen nicht nochmal passieren. Dann muss es ja Champions-League-Titel werden jetzt nächstes Jahr.
Also das hast jetzt du gesagt.
Wenn ich mal optimistischer bin als du, Frieda. Ich bin froh, dass wir das on tape haben.
Ich habe heute auch schon an die Champions League gedacht, also im Hinblick auf unsere Sendung und habe auch beim Vorbereiten wieder gedacht, aber diese dusselige Europa League, wenn man da unsere Gruppengegner dieses hier ansieht, allein da fängt es ja schon an. Ne? Also da ist es ja, wenn du dann in der Champions League hast, du ja auf einmal ein ganz, ganz anderes Level. Da würde ich mich jetzt nie hinstellen und sagen, aber nächstes Jahr Champions League Finale.
Ja, das stimmt natürlich. Aber trotzdem fand ich es bemerkenswert, dass ihr logischerweise auch ungeschlagen bis ins Finale durch die Europa League gekommen seid. Und klar, das waren Heckenmeude und Karabakh und man hatte ja das große Vergnügen, nochmal gegen Karabakh spielen zu dürfen. Herzlichen Dank für diese Auslosung fürs Achtelfinale. Aber was ich da so interessant fand, war, er hat ja da durchaus rotiert. Und zwar nicht nur auf der Torhüterposition, was ganz offensichtlich war, sondern, also du konntest immer wieder so sehen, dass Alonso bestimmte Spiele in der Woche wichtiger fand. Und mal war das Europa League Spiel und dann haben da alle Guten gespielt, also die noch besseren quasi von den Guten. Und mal war es aber die Bundesliga. Und egal, was er gemacht hat, es hat immer funktioniert. Und das fand ich wirklich krass. Also, dass es auch reichen konnte, so in Anführungszeichen arrogant zu sein, Florian Wirtz einfach mal auf die Bank zu setzen und auch Xhaka und dann zu sagen, ja gut, 45 Minuten, das reicht ja. Und es hat gereicht. Und das hätte ich so nicht erwartet. Und das ist meiner Meinung nach auch noch nie so gewesen bei Leverkusen. ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich meine, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass man die Startaufstellung sieht und da fehlen einfach drei Namen, die sonst immer spielen. Und man dachte sich so, naja gut, bringt das ja halt später, wird ja wahrscheinlich reichen.
Genau, dieses auch so eine Steuerung der Spieler, ne? Wann, wen brauche ich wann, wo, und dann funktioniert es, ne? Was uns natürlich in die Karten gespielt hat, dass wir bis auf diese kurze Phase vom Afrika-Cup, wo vier gefehlt haben, sich eigentlich nur Boniface einmal richtig verletzt hat und sonst alle auch fit waren. Also doch, Wirtz hatte mal so eine kleine Episode, aber es war alles immer nur kurz. Es ist keiner so richtig ausgefallen. Alle waren immer dabei. Das haben es bestimmt einige auch drum beneidet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Und ich finde, da kam noch eine Sache dazu. Also Arthur war ja zum Beispiel auch am Anfang ganz lange verletzt. Also mit dem hat man ja gar nicht so wirklich planen können, weil ich glaube, mit dem Spieltag oder so hat er schon gefehlt. Und ab dann war er ganz lange raus. Und Patrick Schick kam auch mit einer Verletzung rein, aber dann hat er gespielt. Aber gerade Arthur, Teller, weiß gerade nicht, ob ich noch jemanden vergessen habe. Nee, ich glaube, das waren die wichtigsten beiden. Die haben erst spät eine Rolle gespielt in der Saison und waren dann aber auf demselben Level wie alle anderen. Und das fand ich wirklich interessant, weil ich hatte schon den großen Kritikpunkt hier liegen für den Royal, den ich dir dann hingeworfen hätte. Ja, ist ja alles ganz toll mit euren Transfers, aber der Top-Transfer, Teller, der hat nicht funktioniert. Aber das kann man ja gar nicht mehr sagen. Am Ende haben alle funktioniert. Auch Armin Adli hat eine viel größere Rolle noch gespielt, als ich gedacht hätte. Es gab so eine Phase von vielleicht 8, 9 Spielen. Da stand er entweder in der Startelf oder wurde eingewechselt und hat aber immer noch eine Wirkung aufs Spiel gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich der Zauber, den Xabi Alonso nach Leverkusen gebracht hat, dass alle besser geworden sind und dass sie alle dieses System, was er spielen hat lassen, diese Art Fußball so gut verinnerlicht haben, dass es auch jeder machen konnte. Und nur deswegen, klar, es hilft natürlich, wenig Verletzungen zu haben, aber es hilft halt auch, wenn du fast jeden spielen lassen kannst und so wirklich fällt das Niveau nicht ab. War keine Frage drin.
Habe ich aber auch. Alonso hat alle besser gemacht. Und er selber hat sich auch entwickelt.
Inwiefern?
Seine Einwechslungen sind deutlich besser geworden.
Wie zum meinst Beispiel. Du besser? Weil sie früher gekommen sind, oder?
Na, in der letzten Saison in der Rückrunde hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt wechselt er ein, aber es bringt nichts. Diese Saison war es ganz oft so, dass die zweite Halbzeit war in der Regel noch besser als die erste, weil es in der Kabine nochmal geschafft hat, zu sagen, so, das Spiel läuft so und so, jetzt müsst ihr das und das machen. Ja. Und dann funktioniert es wieder. Und wenn er dann gewechselt hat, war das in der Regel extrem effektiv.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das war das, was ich gegen Atalanta dachte, ich, das könnte passieren. Und als dann die ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte im Grunde so liefen wie in der ersten Hälfte, dachte ich mir, okay, gut, dann ist es heute nicht der Abend von Leverkusen. Aber das passiert eben mal.
Was er auch geschaffen hat, habe ich mir auch aufgeschrieben, so einen wahnsinnigen Teamspirit, ne? Ich meine, das sagt sich immer so dahin, aber es war schon immer eine Einheit und Lukas Radetzky als Kapitän hat auch unwahrscheinlich hervorgetan, zu jedem Interview gerannt, immer vorneweg, immer die Mannschaft an die Hand genommen, komm ab in die Kurve, hat da viel, viel für getan. Ja, man hat nie irgendwie einen Spieler gedacht, man müsste, der stellt sich jetzt irgendwie raus oder ja, du weißt, was ich meine. Also einfach dieses gemeinsam als Mannschaft zu spielen. Und als Mannschaft aufzutreten. Nicht als Star-Ensemble.
Überhaupt, was er mit Lukas Radetzky angestellt hat, das würde ich gerne mal wissen. Also, wir wussten ja schon immer, dass er diese Fähigkeiten hat, auch quasi ein guter Kapitän zu sein, dass er auch sehr gut im Feiern ist und im Verbinden einer Kabine, das wussten wir alle und dass er auf der Linie stark ist. Aber mit dem Ball am Fuß so viel besser geworden und auch so konstant gut. Also du weißt es ja, mein großes Fragezeichen bei Leverkusen war immer Abwehr und da gehört für mich der Torhüter mit dazu. Und da hätte ich ja in der Saison nicht falscher liegen können. 24 Gegentreffer nur in der Bundesliga, in der Europa League ja immer genauso viele Gegentreffer, wie man Tore geschossen hat, mindestens oder halt weniger und dann hat man gewonnen. Und das Ganze ja auch noch mit diesem ständigen Torwartwechsel, der auch wunderbar funktioniert hat. Also ich frage mich, ob das einfach so eine Laufsache ist oder ob sich da noch mehr verändert hat. Ob das vielleicht sogar auch mit dem Torhüter-Trainer-Team zusammenhängt, mit der Art und Weise, wie Xabi Alonso Radetzky einbindet. Aber irgendwas muss da auch noch passiert sein. Weil Also entweder war ich komplett blind oder Lukas Radetzky ist da nochmal besser geworden.
Er ist zumindest stabiler geworden.
Mhm, genau, ja.
Ne? Genau, also ich fand ihn schon immer gut, aber er hatte immer auch mal einen schlechten Tag. Das hat man die Saison irgendwie nicht gesehen. Wobei dadurch, dass die Abwehr natürlich auch deutlich besser geworden ist und sich der Jonathan Tah, der ist ja über sich hinausgewachsen, er vielleicht jetzt auch nicht so gefordert war, wie vielleicht der Torhüter von Bochum.
Ja. Welcher Torhüter von Bochum? Beide. Ja, ja.
Die Torhüter von Bochum. Bochums Torhüter. Nee, Entschuldigung, Bochum.
Naja,
es weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja.
Es ist ja sicher auch leichter, sich in so einem Team hervorzutun, als in einem schlechteren.
Jein, also das stimmt auf der einen Seite, aber bei Torhütern ist es nochmal was Besonderes, weil es gibt durchaus Torhüter, die ein Problem damit haben, wenn sie pro Hälfte nur 2 Schüsse aufs Tor bekommen, weil sie dann den Fokus nicht hochhalten können. Manche müssen fast so ein bisschen warm geschossen werden. Das ist der Grund, warum manchmal gerade die Torhüter von Spitzenteams doof aussehen, weil die manchmal 50, 60 Minuten gar nichts zu tun haben und dann läuft jemand alleine auf dich los. Und dann musst du aber die richtige Entscheidung treffen, rechtzeitig rauszukommen. Und ich finde, solche Slip-Ups hat der Radetzky gar nicht mehr drin, dass ihm so klar was anzukreiden war und dass er immer hochkonzentriert war. Aber irgendwann lief halt auch alles bei Leverkusen. Und du hast es ja angesprochen, die Abwehr ist ja auch brutal. Ich meine, es gab doch mal dieses Porträt, das war natürlich eine gesponserte Geschichte, die natürlich auf einer deutschen Streaming-Plattform gelaufen ist, dass Jonathan Tah der Next Virgil van Dijk sei. Das war quasi der Titel dieser ganzen
Doku. Ich konnte mir das nicht angucken, ehrlich gesagt.
Ich habe auch nur reingesäppt, weil ich es nicht ausgehalten habe.
Ich habe reingeguckt und habe gedacht, boah, nee.
Es war nicht zu ertragen.
Netter Kerl, aber ich mache jetzt aus, sonst mag ich dich nicht mehr.
Exakt. Und rhetorisch kam er jetzt auch nicht so wahnsinnig gut rüber. Aber das eigentlich Brutale ist, ich glaube, ich habe da auch irgendwann mal einen Witz drüber gemacht im Rasenfunk und jetzt ist er halt vielleicht der nächste Virgil van Dijk. Also zumindest die Leistung in dieser Saison, die ist einfach herausragend gewesen und vor allem auch in so einer bossigen Art und Weise. Also Jonathan Tah war jetzt nicht einfach nur ein guter, sehr guter Verteidiger, sondern man hatte schon das Gefühl, in den wenigen Spielen, wo er mal nicht gespielt hat, hat manchmal so ein bisschen derjenige gefehlt, der da die Kommandos gibt und die Sicherheit gibt und der den anderen auch das Gefühl gibt, ja gut, wenn wir jetzt in der gegnerischen Hälfte sind, dann können wir schon auch alle mit nach vorne rücken, weil der Jonathan, der sichert für uns ab und dahinter ist noch der Lukas Radetzky. Also was der nochmal für eine Entwicklung gemacht hat, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Den Spitzenwert in der Passquote, in der ganzen Bundesliga.
Und der ist so unglaublich schnell. Das ist
96,47% Passquote. Erste. Ligaspitze.
Mhm. Ja gut, also bei der Passquote habt ihr ja sowieso, also unter den Top-Spielern in der Liga habt ihr ja. Also
ich habe mir nur die ersten 3 aufgeschrieben, ne? Chaka, Tatsuba. Ja, und das ist ja, und von da wird ja unser Spiel eröffnen. Also.
Ja, und vor allem die Sache ist, ja gut. Aber da kann ich dir Ottmar Hitzfeld-Mannschaften und andere zeigen, die haben in der Innenverteidigung eine tolle Passquote, aber vorne nichts mehr. Aber wenn du dir nur anguckst, dann wie viele Ballkontakte gab es im Angriffsdrittel. Da war ja Leverkusen so krass. Also ein Hörer von uns hat es auch im Statistik-Thread im Forum sehr schön rausgearbeitet, wie groß die Lücke ist einfach zwischen Leverkusen und Bayern ist zu allen anderen Teams in der Liga, was die Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und im gegnerischen Angriffsdrittel angeht. Und mit den meisten Ballkontakten unter den Top 10 Spielern liegen 5 von Leverkusen. Florian Wirtz, der hatte weit über 1200 Ballkontakte im Angriffsdrittel. Grimaldo, der hatte über 1100. Jonas Hofmann, der hatte 900, der hatte nicht mehr jedes Spiel gemacht. Granit Xhaka, der kommt so auf rund 800. Das ist alles so Stand 33. Spieltag, also wahrscheinlich kamen da noch ein paar drauf. Mhm. Und dann Jeremy Frimpong. Ah, ich sehe, ja doch, genau, der ist mit Joshua Kimmich auf einem geteilten 10. Platz. Und das ist eben das. Also ihr hattet eben nicht nur einen sehr sicheren Aufbau von hinten raus und sehr gute Passquoten da, sondern ihr seid halt immer ins Angriffsdrittel gekommen und habt euch da richtig festgespielt und seid dann vielleicht auch deswegen da dann nicht fuddelig geworden. Also ich fand, früher war das manchmal so eine Leverkusener Sache, dass wenn Gegner ihnen das Tempo genommen haben, was ja immer wichtig war, ne, wie oft haben wir uns unterhalten, über welchen 19-jährigen schnellen Flügelstürmer kaufen sie in diesem Sommer, und die Antwort war immer zwei oder drei davon auf jeden Fall. Früher war es so, wenn ihnen dann dieses Tempo genommen wurde, dann kamen sie manchmal nicht so in gefährliche Aktionen. Und jetzt war es ja eben dieses, nö, dann, also wenn wir jetzt nicht gleich über die Art und Weise ein Tor erzielen können, dann spielen wir hier ein bisschen rum, so lange, bis wir mit dem gechippten Ball über die Linie spielen können oder bis wir einen von unseren Doppelpässen auspacken können. Oder wir verlagern auch gerne mal rüber auf den Jeremy Frimpong, und der ist dann komplett frei und dann geht darüber was. Und diese Ruhe, die Leverkusen hatte, die fand ich echt bemerkenswert, weil das habe ich schon ganz lange nicht mehr von einem Team gesehen, was nicht von Guardiola trainiert worden ist im Angriffsdrittel. Und ich glaube, deswegen war es auch so schwierig für Teams dagegen zu halten, weil du einfach die ganze Zeit rund um den eigenen Strafraum stehst, da darfst du keinen Fehler machen, irgendwann machst du immer einen und dann sind sie halt da gewesen. Ja.
Ja, früher ging so viel über die Flügel vor allem, und dieses Jahr war es halt so, manchmal wurden die Flügel gar nicht bedient, da ging es halt einfach durch die Mitte. Es wurde sich einfach so durchkombiniert, ne? Also ein bisschen nach links verschoben, ein bisschen nach rechts verschoben und zur Not, wie du sagst, mal so ein großer Querpass. So lange. Und das war schon so wahnsinnig flexibel, ne? So, dass man gar nicht sagt, das ist unsere starke Seite, unsere schwache Seite oder so. Das gab es nicht.
Ja, weil immer alle im Block so dahin geschoben haben. Und weil halt dann ein Grimaldo extrem eingerückt stehen konnte, aber der konnte auch mal auf der Auslinie stehen. Der Einzige, der da nicht so ganz mitgemacht hat, war Frimpong. Ich fand, Frimpong hat immer relativ die Breite gehalten, deswegen wurde ja auch oft auf seine Seite dann verlagert. Aber Grimaldo, den hast du ja überall finden können. Und gleichzeitig hat es Leverkusen so gut geschafft. Also zwei Dinge, ich weiß nicht, hast du das Interview mit Palacios gelesen, wo er gesagt hat, Alonso hätte ihm gesagt, das Mittelfeld sei der Flughafen, weil du vom Mittelfeld aus kannst du in den Westen, in den Süden, in den Osten und in den Norden fliegen. Und als Sechser bist du quasi der Pilot, der entscheidet, wo es hingeht.
Und nee, das habe ich nicht gelesen.
Das fand ich sehr nett, dass er das so erzählt hat. Und man weiß natürlich auch, dass Xabi Alonso genauso denkt. Also gibt ja auch dieses SZ-Interview, wo er sagt, ein Sechser muss immer genau wissen, er muss immer die Spieler zählen. Und er muss immer wissen, okay, wenn hier vier Spieler sind, dann müssen auf der anderen Seite sechs Spieler sein. Dann musst du dich gar nicht umschauen, sondern du weißt es quasi schon, okay, der Ball muss zu den sechs und nicht zu den vieren. Und das hast du eben gemerkt. Es ging über das Zentrum und es ging über das Mittelfeld und da hattest du einfach sehr intelligente Spieler, und dann wurde aber irgendwann eine Entscheidung getroffen, auf welchen der Flügel geht es oder in welchen Halbraum geht es. Und was da Leverkusen so gut geschafft hat in diesem Jahr war, neben dem, dass man die Passquote eigentlich immer hochgehalten hat und die Passqualität immer gut war, hat man immer wieder so ganz bizarre, ganz kurze Überzahlen geschaffen. Also obwohl alle Gegner im Zentrum dicht machen und obwohl es auch wirklich viele Gegner gab, die gegen Leverkusen ab einem gewissen Punkt nur noch gemauert haben, inklusive Borussia Dortmund, inklusive Borussia Mönchengladbach. Das waren so die krassesten Beispiele von Teams, die quasi aus den oberen Tabellenringen kommen, wobei Gladbach ja nicht, aber Dortmund. Und obwohl die da standen, gibt es trotzdem, wenn du dir Standbilder anhältst, immer wieder Situationen, vor allem vor Toren, wo es eine 4 gegen 3 Überzahl im Zentrum gibt. Oder ganz oft waren das ein Spieler, der prallen lässt, und er kann auf zwei Spieler prallen lassen. Einer davon ist der Passgeber, der andere ist einer, der sich schon vorher positioniert hat, und die stehen einfach rund um den Sechser und den Innenverteidiger, der rausrücken musste. Und dann muss schon der Innenverteidiger die Entscheidung treffen. Lasse ich mich jetzt fallen oder gehe ich dann auf einen der beiden Spieler? Und aus solchen kleinen, kurzen Situationen, die immer nur so für eine halbe Sekunde da waren, danach war die Überzahl wieder weg. Da hat es Leverkusen so gut geschafft, Dinge draus zu kreieren, und hat, also, und das hat für mich auch erklärt, warum kein Team da so wirklich ein Gegenmittel gefunden hat, außer halt Atalanta mit seinem ganz hohen Pressing, weil das Busparken würde ich nicht gelten lassen, weil dass da sowohl Dortmund als auch Gladbach Punkte mitgenommen haben, das war ja Glück. Also da hatte ja trotzdem Leverkusen Expected Goals Wert von 3. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Gladbach hatten wir, glaube ich, eine hohe zweistellige zu einer einstelligen Torschussquote. Also das war
ja, und ich meine, ich habe mit Yvonne hier noch den Schwerpunkt zu Gladbach aufgenommen, und dann hat sie gesagt, was ja stimmt, also zu diesem Zeitpunkt hat es noch gestimmt, dass man das einzige Team ist, das gegen Leverkusen in diesem Kalenderjahr kein Gegentor kassiert hat, also in der Liga. Und das war zwar richtig, aber halt zu welchem Preis? Nämlich zu dem Preis, dass du gar keine Chance hattest, ein Tor zu erzielen. weil du einfach so tief hinten reingeschmissen
hast. Spiel auch ist. Also ich bin auch so froh, Leverkusen-Fan zu sein, weil wir sowas nicht machen und noch nie gemacht haben.
Sich hinten reinzustellen?
Sich einfach nur hinten reinzustellen und keine Torchancen zu erarbeiten. Ja. Früher waren wir dann eher so Vogelwild, ne, haben wir auch schon besprochen, lieber eins mehr schießen als kassieren. ja, also was halt Bergamo geschafft hat, ist dieses Passen so krass zu unterbinden, dass sie dann so viele Fehler gemacht haben, ne, dass sie gar nicht wussten, also die haben das einfach unterbrochen.
Ja, und das ist doch interessant, dass man jetzt dann im Nachhinein feststellen muss, der beste Weg, Alonso-Fußball zu hemmen, ist, indem du ihn unterbrichst. Weil das hat die Roma gemacht mit Spielunterbrechungen und mit langem Liegenbleiben und kleinen Fouls und dem ganzen Kram, den alle Teams machen. In dem Fall war es aber auch ein italienisches Team, also jetzt nicht die Klischees auspacken. Und Atalanta hat es auf eine andere Art und Weise geschafft. Also klar, da waren solche Elemente ganz leicht auch mit dabei, aber ich fand, dass es eigentlich eher war durch dieses Pressen und dass man keine Zeit hatte. Und dann kannst du tatsächlich diese Maschinerie stoppen, aber es geht halt einher mit einem sehr großen Risiko, weil Leverkusen hätte, wenn mal 3-4 Pässe am Stück angekommen wären, dann wären sie tief in der Hälfte von Atalanta gewesen. Aber das hat halt nicht geklappt, weil sie dann angefangen haben, manchmal die langen Bälle gar nicht vorbereitet zu spielen, sondern das waren dann so verzweiflungslange Bälle, die man gar nicht gekannt hat.
Und dann sind die gar nicht angekommen. Dann wusste gar keiner, was er, Abi, der Ball war für mich.
Ja, und der Zielspieler hat halt auch gefährdet. Ich weiß nicht, bist du da ähnlich kritisch wie manche Medien, dass sich Alonso im Europa-League-Finale vercoacht hätte, dadurch, dass er quasi keinen klassischen Stürmer aufgestellt hat?
Eigentlich nicht. Gegen die Bayern haben wir auch keinen Stürmer aufgestellt. Also vercoacht ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich würde eher sagen, dass es Bergamo extrem gut gemacht hat und geschafft hat, dieses Spiel zu lesen und zu stören. Mhm. Also ich würde es einfach auf ihre Seite den Credit geben und nicht unbedingt gegen uns.
Mhm. Ja, ich fand das auch interessant. Ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass man einen Fehler entdecken möchte in dem, was Alonso gemacht hat, einfach weil alles andere immer nur gelobt wurde das ganze Jahr über. Ich habe das nämlich auch nicht so krass gesehen. Ich finde, die Argumentation kann man fahren, man müsste sich aber gleichzeitig dann die Frage stellen, wo wäre dieser Stürmer platziert gewesen? Der hätte ja trotzdem noch gegen eine Dreierkette gestanden, wahrscheinlich auch öfter in Unterzahl. Ob das so viel besser gewesen wäre, glaube ich tatsächlich.
Aber dann wären ja nicht mehr Pässe angekommen, wenn jetzt noch einer vorne rumgelaufen wäre. Also
ja, du hättest vielleicht manchmal so Nachrücksituationen bekommen. Jemand macht vorne den Ball fest und dann können alle nachrücken. Aber ich glaube eben auch, dass die Art und Weise, wie Atalanta das gemacht hat, das gar nicht zugelassen hat. Ich glaube, was man mehr hätte machen können, aber das ist halt sehr, sehr schwierig auszuführen. Und das ist halt was, was halt Leverkusen tatsächlich nicht in petto hat. Das hat er ihnen eigentlich so fast so ein bisschen abtrainiert, sind halt Seitenverlagerungen aus der eigenen Hälfte heraus. Also das hat dann mal der Rechtsverteidiger irgendwie eine Seitenverlagerung auf den Linksaußen spielt, aber nicht vorne im Angriffsdrittel, da habt ihr das natürlich oft genug gemacht, sondern halt noch in der eigenen Hälfte, vielleicht auf Höhe der Mittellinie. Das ist halt relativ riskant. Damit hätte man auch Atalanta mal öfter noch in eine Bewegung bringen können, die vielleicht auch so ein bisschen Richtung eigenes Tor gebracht hätte. Aber
ja, wir haben die ganze Zeit versucht, unser altbekanntes Spiel, was so gut eingespielt war, einfach wieder weiterzuspielen und wieder zu spielen und wieder versucht und wieder im Dreieck und wieder, wir kombinieren uns jetzt nochmal vor, wir fangen jetzt einfach nochmal an und dann hat es einfach nicht geklappt und führte dann zu den Fehlpässen, den Verstolperern, wie viele Bälle ins Aus gegangen sind. Ja.
Und diesmal lagen da nicht irgendwie so 20 ne? Bälle, um direkt den Einwurf wieder schnell ausführen zu können, so wie im Stadion in Leverkusen.
Ja, wobei ich das Spiel nicht unfair fand.
Nee, das meinte ich nicht damit. Aber, ne? Aber
also
das
gar
ist ja,
nicht.
Nee, aber das war ja einer der Kniffe. Das hat ja, glaube ich, einer der Co-Trainer von Alonso sich ausgedacht, dass da alle 3 Meter im Ball liegt. Und es gab schon Spiele, also gerade gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart, die Spiele, alle 3 Spiele waren ja richtig geil. Das waren mit die besten Bundesligaspiele und das DFB-Pokalspiel. Das war sogar noch besser als die Bundesligaspiele.
Das Pokalspiel war das Beste.
Genau, bestes Spiel.
Das schönste Spiel der Saison.
Und warum war es so gut? Weil es rauf und runter ging. Und
ja,
weil jeder Angriff auch fast zu einem Torabschluss geführt hat. Und da gab es, also ich erinnere mich an 3 Situationen, wo ein schneller Einwurf da die Rolle gespielt hat, weil Stuttgart hat im Ball geklärt, Leverkusen nimmt den Ball, wirft direkt ein und es geht direkt weiter. Also ich finde, das ist nur so eine Kleinigkeit und das hat euch jetzt nicht alleine die Meisterschaft geholt. Aber das hätte man, sowas hätte man gegen Atalanta schon auch gebraucht. Mal so eine Hochtempophase. Aber wir reden jetzt auch viel zu viel über Atalanta, vielleicht, muss man tatsächlich sagen.
Über unseren Triple Trouble, oder wie nennt man es?
Ja, ach. Lass mal über das Bayern-Spiel sprechen. Denn das war ja für die Spieler offenbar ganz wichtig. Das konnte man damals schon.
Meinst du die Hinrunde oder die Rückrunde?
Die Rückrunde.
Voll springen wir. Ah ja, okay, da blätter ich mal ein bisschen.
Denn im Nachhinein haben viele Spieler gesagt, dass man ab dem Bayern-Spiel gedacht hätte, ah, das kann schon was werden mit der Meisterschaft. Also die haben nicht erst bei Union dran gedacht, sondern schon im Bayern-Spiel. Und wir haben ja auch passenderweise dazu dann direkt nach diesem Spiel den Fokus gemacht mit Fokus Bayern, mit Fokus Leverkusen. Und ehrlicherweise, das hört man auch dieser Sendung an, dass das für den Steffen, den Bayern-Vertreter der Runde, sehr ernüchternd war. Und dass Kevin, der konnte gar nicht fassen. Der wusste gar nicht, wohin mit seinen Emotionen schon damals. Da hat er noch gar keinen Goldanzug.
Und der hat sich den goldenen Anzug gekauft da, an dem Abend bestellt.
Wahrscheinlich, so wie ein...
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, so wie ein Hörer im Forum noch beim Hinspiel in Rom den Flug nach Dublin gebucht hat und damit noch einen ganz guten Preis geschossen hat. Also so früh war es absehbar. Glaubst du denn auch, dass das somit das Schlüsselspiel dieser Saison war? Weil es ja auch quasi, also unter der Woche noch dieses wilde 3:2 gegen Stuttgart im DFB-Pokal und dann eben dieses 3:0 gegen Bayern. Also es war ja auch, Alonso hat es ja auch vorher gesagt, also das wird jetzt eine Hammerwoche, da müssen wir jetzt irgendwie durchkommen. Ja, und man kam halt durch mit 2 Siegen.
Also ich glaube, wir haben es auch zum Schlüsselspiel gemacht, weil es so oft ein Schlüsselspiel in der Vergangenheit war. Mhm. Ne, der Respekt gegenüber den Bayern war ja, oder ist ja sicher auch zu Recht, aber war in dieser Saison genauso hoch wie in den Saisons davor, obwohl es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Das schon. Und dieses Spiel war sowas von Besonderes für uns als Fans. Diese 3 Tore, das erste von Stanisic. Natürlich, das ja, schreibt nur der Fußball diese Geschichte.
Ja, aber wirklich.
Und das letzte mit Frimpong, wo der Neuer, warum auch immer, beim 0:2 vor unserem Strafraum steht, bei einer Ecke oder bei einem Freistoß, Ecke war es, glaube ich. Das, warum macht der das denn? Also wie verzweifelt, also wie, also was sollte denn passieren? Naja gut, das war so ein Spiel, wo man hinterher gar nicht, also das war eine Woche, man wollte nicht, dass die aufhört. Man hat angefangen, alle Artikel zu lesen, alle Podcasts zu hören. Wir haben uns nur Schnipse geschickt. Guck mal, die FAZ hat geschrieben. Guck mal, die Süddeutsche hat geschrieben. Ah, hast du das hier schon gelesen? Ich habe in dem Forum noch was entdeckt. Guck mal, ich habe da noch irgendwie was gesehen. Irgendwelche GIFs sind entstanden und ich weiß nicht was. Es war emotional sicher ein Schlüsselspiel. Ich glaube, spielerisch viel wichtiger war das Stuttgart-Spiel. Mhm. Als das Bayern-Spiel, weil es sich dann gar nicht so schwer angefühlt hat, wie man vorher gedacht hat. Es war eher so was Mentales.
Ja, guter Punkt, ja. Ja, und halt, weil Stuttgart auch so, also im Nachhinein wundert es einen ja nicht, aber da hat man halt wieder gegen einen extrem starken Gegner, den besten Gegner, den man in dieser Saison hatte, hat man gut gegengehalten und dann aber in der 90. Minute den Finisher gesetzt, würde man jetzt im Wrestling sagen, den Finishing Move. Und das ist das, was halt Leverkusen in dieser Saison von Leverkusen in so vielen anderen Jahren, wo wir miteinander gesprochen haben, unterschieden hat, dass man eigentlich immer den entscheidenden Treffer noch gemacht hat. Und dass es dann zwar irgendwann zu einer self-fulfilling Prophecy wurde, aber trotzdem musst du es ja machen. Du musst es ja schaffen, wieder und wieder und wieder, egal wie gut der Gegner ist. Und in dem Fall war es halt einer der besten Gegner. Und das war aber... Es war aber auch eine Szene, die es schon 13 Mal gab in dieser Saison. Also Stuttgart wird sich da wahnsinnig drüber geärgert haben. Diese Halbfeldflanke von Wirtz auf den zweiten Pfosten, wo Tah steht, glaube ich. Und ja, also das...
Ja, nach einer Ecke.
Ja, ja, genau.
Verteidigt und dann zurück zu Tah und der...
Zweiter Ball, genau. Und der zweite Ball kommt bei euch, wenn er aus dem Halbfeld kommt, immer auf den zweiten Pfosten. Also ausnahmslos immer. Ist auch ein guter...
Ja, wo soll er denn auch sonst hin?
Ja, gut, du kannst ihn noch stecken, aber ja, es ist schon das Naheliegende. Aber das ist schon, das war halt die Qualität von Leverkusen dieses Jahr. Und man fragt sich, ob sowas einfach so weggeht oder wird das jetzt für immer so bleiben? Weil die Frage ist ja schon, klar ist es viel auf System basierend und darauf, dass die Gegner müde werden. Aber es hat ja auch damit zu tun, dass alles geklappt hat. Also dieses 1:1 von Stanišić gegen Dortmund in der 97. Minute, diese Eckball-Variante, wo er quasi durch den kompletten Strafraum hindurchläuft, am ersten Pfosten hochsteigt und dann genau in dieser Sekunde der Ball seine Stirn trifft und das verlängert wird ins Tor. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Eckball-Variante, aber du kannst mir doch nicht erklären, dass die immer funktioniert, nicht mal bei Leverkusen. Und die Frage stelle ich mir so ein bisschen jetzt mit Blick auch auf die nächste Saison schon so ein bisschen. Also wie oft werdet ihr verlieren, Frieda? Sag's mir.
Ich 5 bis 10 Mal.
10 Mal?
Nein, also es wird diese Saison nicht nochmal geben.
Wirklich? Was spricht denn dagegen, dass es die nochmal gibt?
Naja, dass Gegner sich auf uns einstellen werden.
Aber haben sie das doch diese Saison auch schon probiert?
Ja, aber jetzt haben sie einmal gesehen, wie es geht.
Ja, und
trotzdem
kann,
spielt mir ja nicht Bergamo nach. Ja, du
eben, genau, wer in Deutschland kann ich 90 Minuten
kann deinen Gedanken lesen, du hast recht.
Das ist es ja. Atalanta hat ja gezeigt, was die Bundesliga nicht kann. Muss man sagen.
Aber es verletzt sich vielleicht nochmal eine. Es geht nochmal eine.
Wer soll sich denn verletzen, dass es Leverkusen nachhaltig schadet? Also
ist es außer Xhaka und Wirtz.
Xhaka und Wirtz. Die beiden sind es. Alle anderen sind ersetzbar, oder?
Ta ist es.
Okay.
Weil die Abwehr. Weil Tabsoba war natürlich sehr gut, aber Kosunu war zumindest in der Rückrunde nicht mehr so stabil wie in der Hinrunde. Mhm. Und wenn du dir jetzt Ta noch wegdenkst, okay, dann kann Andrich auch mal Innenverteidiger spielen.
Eben.
Das ganz gut gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das könnte zum Beispiel jemand sein, der vermisst werden würde.
Ja, er würde vermisst werden, aber das ist so ein bisschen.
Aber jetzt hör doch auf, du willst mir doch nicht sagen, wir werden nochmal Meister.
Also ehrlich gesagt gehe ich davon aus, aber da will ich es jetzt auch nicht jinxen. Muss man natürlich jetzt erstmal abwarten, was die Bayern noch so machen und ob noch entscheidende Spieler bei euch gehen. Aber warum? Also warum nicht? Weil das wird jetzt natürlich sehr wahrscheinlich keine Spielzeit mehr nochmal werden, in der man ungeschlagen durch die Bundesliga durchkommt.
Und 90 Punkte bekommt.
Und 90 Punkte bekommt. Aber das wird jetzt, weil du gesagt hast, 10 Niederlagen, das ist absoluter.
Also, nein.
Ja. Naja, und dann musst du gucken, du hast gesagt, 5 bis 10 Niederlagen. 5 Niederlagen wäre der Bestwert in dieser Saison gewesen. Stuttgart, Leipzig und Dortmund haben 7, Bayern hat 8, Frankfurt hat 9. Nicht so schlecht.
Bayern hat 8 Mal verloren.
Bayern hat 8 Mal verloren, jawohl.
Sag's nochmal.
Bayern hat 8 Mal verloren. Ja, das führt aber das führt lustigerweise dazu, du bist ja jetzt eins der letzten Royal-Segmente, das ich aufzeichne, aber gefühlt habe ich schon 13 Mal mit Gästen gesprochen, die gesagt haben, aber, also die Saison war ein bisschen doof, aber der Sieg gegen Bayern, der war echt schön. Und gefühlt habe ich das einfach 18 Mal gehört. Jeder hatte so seinen Bayern-Sieg.
Und sonst war das irgendwie einmal hat Köln gegen die gewonnen oder sowas.
Ja,
sowas,
genau. Ja, war eine besondere Saison, tatsächlich muss man das sagen. Wann hat sich denn deiner Meinung nach auch die Stimmung so extrem positiv gewandelt? Weil das war ja auch auffällig, sowohl in den Heimspielen als auch in den Auswärtsspielen. Nicht nur, dass viele Leute es gedacht haben wie du und deine Freunde, also sprich, wir müssen da jetzt dabei sein, wir müssen jetzt überall hinfahren, sondern auch, also beim Bayern-Spiel war es natürlich logisch mit dem 3:0, weil es auch so früh klar war, dass man dieses Spiel gewinnt. Aber es gab wirklich früh schon, finde ich, Spiele, wo einfach sehr viel Begeisterung zu spüren war. Und auch das Stadion war ja viel voller als sonst. Wann würdest du sagen, ist das so losgegangen?
Beim Rom-Spiel letzte Saison.
Wirklich?
Mhm. Tatsächlich. Also da war ich beim Heimspiel und da war so eine wahnsinnige Stimmung in dem Stadion, wo man gedacht hat, krass, das habe ich hier irgendwie nicht oft erlebt, sagen wir es mal so.
War das mit der Star Wars-Choreografie das Spiel?
Mhm.
Ja.
Mhm. Mhm.
Ja, die war auch
cool. Na, wieder eine. Ja, die war cool. Leider fehlt uns in den, kein Vorwurf, die Saison war lang und anstrengend, aber uns fehlte leider eine schöne Choreografie in den letzten Spielen. Aber das sagt sich immer so einfach, ich muss da ja nicht stehen und malen. Mhm. Also, kein Vorwurf. Aber das wäre noch so ein kleines i-Tüpfchen gewesen. Nee, also laut Leverkusen war der Heimbereich des Stadions in allen Spielen ausverkauft. Vom ersten Spieltag an. Und die Stimmung war vom ersten Spieltag an extrem gut. dass wir dann so überrannt wurden von Menschen, die diesen Verein sehen wollten, die auf einmal Leverkusen-Fans wollten, die Trikots kaufen wollten, die Mitglieder werden wollten, die Tickets haben wollten. Boah, Maxel. Das ist echt so die Kehrseite der Medaille. Dass du dir, wenn du nach Heidenheim fahren willst, gucken musst, dass du ein Ticket kriegst. Mhm. Ernsthaft.
Ja, das ist der Preis des Erfolges. Aber ich muss auch
deswegen
sagen,
deswegen war ich nicht Leverkusen-Fan. Ich liebte und liebe unsere kleine Szene und man kennt sich und man unterstützt sich und so weiter. Hör mal, wir haben einen Tagesflieger nach Baku gehabt. Ein Tagesflieger von der NK. Mhm. Nach Baku. Nach Dublin sind geflogen. Lass mich nicht lügen, die Zahl kann nicht stimmen. Ich glaube irgendwie 3 von der NK und 5 von Verein oder so, mhm. Flieger. Die haben das gar nicht koordiniert bekommen. Ja. Flugzeiten kamen erst am Abend vorher, weil Dublin gar nicht wusste, wohin mit den ganzen Fliegern.
Genau, das habe ich auch gelesen. Das stand auch.
Leverkusen kommt.
Ja, und man hatte mehr Fans in Dublin dabei als Atalanta. Da habe ich mich ja böse ins Fettnäpfchen gesetzt, weil ich noch in der Ligatur einen Spruch drüber gemacht habe, weil ich einfach schlecht informiert war. Das wurde mir auch in einer Vehemenz um die Ohren gehauen, auch in einer Genüsslichkeit bei YouTube, wo ich auch gemerkt habe, krass, wo kommen all die Leverkusen-Fans her? Das vor, gar nicht, ne? Vor einem Jahr hätte ich sowas gesagt und du hättest mir gesagt, Max, das war falsch. Und dann wäre es mir auch unangenehm gewesen, aber diesmal wurde ich richtig, richtig abgewatscht und konnte
aber
ja
da wäre es nicht falsch gewesen. Da wäre es nicht falsch gewesen vor einem Jahr. Ja. Wahrscheinlich.
Ja.
12.000 Leverkusener in Dublin. Mhm. Also
ja, du, ich hatte das auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich habe mich jetzt dann wieder dran erinnert, mit der Meisterschaft war das so. Dann habe ich auf einmal gesehen, wie viele Leverkusen-Fans ich eigentlich neben dir noch kenne. Weil dann ganz viele Leute, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe oder die ich halt anders kenne, ich meine, Fanny kennst du ja zum Beispiel auch, glaube ich, und die haben halt dann alle ihre Stories gepostet, wo sie nochmal geschrieben haben, was ihnen das alles bedeutet. Und alle waren von diesem Werder-Spiel, also man muss auch sagen, dieses Werder-Spiel mit dieser Meisterschaft, mit diesem 5:0, es war auch schön, dass es ein Heimspiel sein konnte.
Unbedingt. Ja, stell dir vor, das wäre in Dortmund auswärts gewesen oder so.
Ja, gut, hätte auch was gehabt, ehrlich gesagt. Aber es hätte was anderes gehabt.
Aber sowas natürlich nett mit Platzsturm und dann nochmal da auf die Vibloge auf dem Balkon da kommen mit der Mannschaft und so bla. Das war schon perfekt. Es war einfach perfekt.
Ja, vor allem, weil ich habe es damals schon im Rasenfunk gesagt, man kann immer noch, man kann natürlich auch viel über Leverkusen streiten. Und es ist ja auch wahr, dass es eine 50+1 Ausnahme ist und dass es deswegen ein geringeres Risiko gibt, dass man fällt. Deswegen kann man vielleicht auch mal mehr Risiko eingehen bei Transfers und so weiter. Das ist alles richtig. Aber wenn du dann siehst, wie bei dem Abpfiff, der ja dann auch pünktlich in der 90. Minute erfolgt ist, der Schiedsrichter wollte selber, dass jetzt hier alles vorbei ist, wie die Leute das Feld stürmen, wie Menschen weinen, wie sich Menschen in die Arme fallen, wie Menschen lustigerweise grüne Rauchtöpfe zünden von Werder Bremen. Das war nochmal so ein anderes kleine Anekdote am Rande. Aber die Bilder sind genau die gleichen, die es bei jeder anderen Meisterschaft wären, die, und es tut mir leid, nicht vom FC Bayern ist. Und das geht jetzt nicht gegen die Bayern-Fans. Es gibt auch Bayern-Fans, denen das genauso viel bedeutet. Aber es sind einfach nicht so viele in diesem Moment, weil es einfach zu viele Meisterschaften in zu vielen aufeinanderfolgenden Jahren waren. Und die Bilder waren genau dieselben. Und der Zone hat ja damals auch eine reine Gefühlsberichterstattung gemacht. Also da ging es gar nicht mehr um irgendwas Sportliches. Es ging nur noch, jede Frage war nur noch, wie fühlen sie sich, was geht in ihnen vor. Und weil sie aber lange keine Spieler bekommen haben, weil die ja auch eine Zeit lang in der Kabine verschwunden sind und da musste ja erstmal freigeräumt werden, dass sie wieder rauskommen können, haben die viele Fans interviewt. Daniel Herzog hat das gemacht. Und ich fand, der hat das fantastisch gemacht. Ich fand, der war genau der richtige Mann am richtigen Ort. Und da waren so viele mit dabei, die gesagt haben, ey, ich bin Leverkusen-Fan, seitdem ich 3 bin. Ich habe noch nie erlebt, dass wir irgendwas gewinnen. Ich habe bis zuletzt geglaubt, wir schaffen das nicht. Und jetzt, das ist das Beste überhaupt. Und dann die nächste Einstellung, irgendwelche Leute, die gesagt haben, mein Vater war schon Leverkusen-Fan und immer wurden wir nur ausgelacht. Und es hieß immer, euch gibt's gar nicht. Und jetzt stehe ich hier auf diesem Rasen. Und es war einfach, du musst ein Herz aus Stahl haben, aus Stein, um nicht anzuerkennen, dass es für diese Menschen genauso viel bedeutet, wie es für einen Stuttgart-Fan oder einen Dortmund-Fan oder einen Frankfurt-Fan bedeuten würde, Meister zu werden. Und das fand ich ja auf eine Art und Weise versöhnlich, weil ich ja auch manche Dinge kritisch sehe, was Leverkusen angeht, aber das geht gar nicht so sehr gegen Leverkusen, sondern gegen diesen Wettbewerb einfach. Ich finde, der Wettbewerb ist letztlich so ein bisschen langweilig und enthüllt, entkernt. Aber wenn dann Leverkusen so spielt und dann solche Bilder siehst, es ist einfach eine sehr schöne Geschichte gewesen. Und das ist Bundesliga-Geschichte. Das wird nie wieder weggehen. Da wirst du dich noch als alte Oma dran erinnern. Das ist schon verrückt.
Aber das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen ethisch zu sagen, wie viel kann denn der Fan dafür, wie der Verein geführt wird?
Das ist es. Kannst du was dafür, dass du Leverkusen-Fan
bist? Ich habe mir Leverkusen ausgesucht, weil die eine Ausnahme der 50+1-Regel sind. Ja, weil ich das voll geil finde. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und ich habe mir nach dem Werder-Spiel, das habe ich mir tatsächlich nicht nochmal bei der Zone angeguckt, obwohl ich erst gedacht habe, ich mach's, aber ich war so fertig. Ich war da mit meinem Sohn und es war Zufall. Die Karten haben wir gekauft im Winter schon. In Leverkusen ist das so, dass du die Heimspielkarten immer en bloc, also wenn die Rückrunde anfängt, kannst du für alle Heimspiele Karten kaufen. Also nicht mehr erst 4 Wochen vorm Spiel, sondern dann gehen alle in den Verkauf. Das war die letzten Jahre ja egal, die gingen immer alle zusammen im Verkauf. Dieses Jahr haben sie es immerhin nach Uhrzeiten gestaffelt, über den Tag verteilt. Trotzdem ist alles zusammengebrochen. Und ich habe 2 Werder-Karten gekauft, weil mein Mann Werder-Fan ist. Und ich gedacht habe, da machen wir einen schönen Familienausflug. Ich kann Leverkusen gucken. Ich setze mich mit einem kleinen Familienblock. Mein Mann kann den Gästeblock. Fahr mal eine Runde nach Leverkusen. Was diese Karten wert waren. Was mich Leute angesprochen haben. Ob mein Sohn, der ist 5 und sieht aus wie 7. Ob der nicht eine Schoßkarte haben könnte. Ob wir irgendwie diese Karte von meinem Sohn haben könnten. Dann saß ich mit dem dort im Familienblock, haben gedacht, ist das irre? Und der sagte nur so, Mama, das ist hier so laut. Mir ist das hier viel zu laut. Der wollte hinterher nicht mehr nach Leverkusen, weil es war ihm zu laut. Aber was er cool fand, war Platzsturm. Das haben wir natürlich auch gemacht.
Das hat er natürlich auch gemacht, ja.
Da habe ich ihn die Leute waren ja ab der, also ich war ja, wie gesagt, im Familienblock, das war sehr gemäßigt, aber selbst da haben sich die Leute ab der 80. Minute nicht mehr auf den Rängen gehalten. Ich stand also ab der 82. Minute mit meinem Sohn auf den Schultern hinterm Tor. Und als dann schon der erste kleine Platzsturm war, war so ein Gedränge, dass ich dann schon über der Bande stand, also schon quasi am Tor, aber noch nicht über die Linie. Und gedacht habe, krass. Und dann ist Abpfiff und dann läufst du auf diesen Rasen und denkst so, was mache ich denn jetzt hier? Wo laufe ich denn jetzt hier hin?
Naja, Selfies macht sonst, man da, Frieda. Du hattest
hier bin ich sonst nie so komisch. Und dann laufen dir fremde Leute in die Arme und alle umarmen dich und feiern und alle gratulieren meinem Sohn. Der irgendwie, du bist schon Meister. Ich habe 50 Jahre gewartet und du darfst jetzt schon Meister sein. Wie toll ist das? Und der war irgendwann, sagte dann nur so, wer da? So, nein, Elias, nein.
Hat er etwa die Rauchtöpfe gezündet? Jetzt kommt's raus.
Nein, auf gar keinen Fall. Der war einfach dann auch so, das war so fast, also es war krass und dann läufst du immer weiter und immer weiter und dann kam immer Spieler, da bin ich schnell in die andere Richtung, weil da kam immer so ein Pulk Menschen mit, ne, und mit dem Kind und dann sieht man so einige von den Ultras und so gestandene Typen, die wirklich weinen wie die Babys und sich in den Armen liegen. Und dann kommst du und denkst so, das ist hier was richtig, richtig Besonderes. Ich muss das jetzt irgendwie einsaugen. Aber realisiert an dem Tag noch nicht. Auf der Rückfahrt, Bremen 2, WDR 2 immer gehört. Und dann alle Viertelstunde, Leverkusen wird Meister. Ich mal schnell laut gemacht.
Was auch wirklich wahr ist.
Und da kam er und hab immer so, yes! Und mein Mann irgendwann so, aber du weißt es doch jetzt schon, dass die Meister sind. Ja, aber trotzdem. Und dann kam immer irgendwelche Grüße von HörerInnen. Und das waren in der Regel Dortmunder, weil davon gibt es ja auch so wahnsinnig viele. Und die Leverkusener waren ja alle noch unter beschäftigt. Und die sagten immer, ja, ich bin eigentlich Dortmund-Fan, aber ich freue mich so und herzlichen Glückwunsch. Und das kam dann irgendwie so 100 Mal, bis dann kurz vor Bremen der Empfang war. Und das war echt nicht zu realisieren. Was war deine Frage? Keine Frage, ne?
Na, es ging ja um wir sind ursprünglich mal über die Stimmung, wann die Stimmung so gut geworden ist, hier in dieses Segment reingekommen, aber da sind wir schon lange drüber weg. Aber weil ich das jetzt auch schon mal so indirekt thematisiert habe, gleichzeitig haben ja auch nochmal viele jetzt diese Spielzeit genutzt, um nochmal zu betonen, wie doof sie Leverkusen finden, eben wegen 50+1 Ausnahme und so weiter und so fort. Und ich hatte das Gefühl, es gab da auch so ein Switch, also dann, als es ernst wurde mit der Meisterschaft, gab es dann manche, die dann nochmal betonen mussten, es ist mir ganz egal, wie schön die Fußball spielen, die gehören hier nicht hin oder das ist eigentlich ein Zweitligaverein, die haben nur Fans für die zweite Liga und so weiter und so fort. Und ich will gar nicht die Kritikpunkte von denen entkräften, weil natürlich an der Sache haben manche recht, dass es gibt halt einfach diese Ausnahmeregelung, für die du nichts kannst und wo es auch doof wäre, wenn Leverkusen die nicht nutzen würde, wenn man die hat. Aber hast du das auch erfahren, dass auch die Kritik zwischendurch lauter wurde oder ist das gar nicht so sehr bei euch gelandet?
Also bei mir ist ehrlich gesagt nicht gelandet. Wenn ich das mitbekommen habe, war es immer nur im Rasenfunkforum.
Oh Gott.
Ehrlich gesagt. Ganz im Gegenteil. Ich war irgendwie beim Karneval, das heißt irgendwie anders. Und mein Sohn hatte ein Leverkusen-Trikot an und man wird dann die ganze Zeit von fremden Leuten angesprochen. Und ach, das war an dem Tag, wo das Bayern-Spiel war. Ihr müsst heute die Bayern schlagen. Mhm. Und mein Sohn so, ja, okay. Oder oh, ihr werdet Meister. Oder eine Bekannte von mir hier, die hat ein Leverkusener Kennzeichen, weil die bei Bayer arbeitet. Mhm. Aber nicht Leverkusen-Fans. Die arbeitet einfach nur bei Bayer und deswegen hat die hier, obwohl sie im Norden wohnt, ein Leverkusener Kennzeichen. Die wurde auch ständig angequatscht. Oh, Leverkusen, oh super. Endlich, aber immer so dieses auch, endlich nicht die Bayern.
Mhm. Ja.
Das kam immer so vor. Und wenn wir jetzt bei den Bayern sind, bei den 50+1 sind, ja, das ist komfortabel, natürlich, so einen Konzern im Rücken zu haben. Aber der Verein ist natürlich nicht vom, oder der Club ist natürlich nicht vom Konzern zu trennen, historisch. Also das finde ich halt immer Quatsch. Tatsächlich habe ich immer mal nochmal gehört, ihr habt keine Tradition. Super albern. Aber wenn du siehst zum Beispiel, wie viel Geld wir für die Trikotwerbung kriegen, wie viel kriegen die Bayern? Wie viel kriegen wir vom Ausrüster? Wie viel kriegen die Bayern? Also die Zahlen sind ja dann schon relativ bescheiden dagegen. Natürlich hast du immer irgendwie, fällst du weich.
Mhm.
Ne, aber Leverkusen ist, aber es ist ja nicht so, dass die immer hunderte Millionen von uns ausgleichen. Es ist ja nun nicht so, dass der Verein so geführt ist, dass der einfach in den Laden geht und Spieler kauft. Auch wenn man dieses Jahr ein bisschen Eindruck hatte. Wenn man sieht, wen die gekauft haben.
Ja, da müssen wir gleich noch über die Transfers sprechen. Ja, ich meine, also während Corona hat natürlich der Konzern schon einiges ausgeglichen und du hast halt einfach dieses stetig hohe Eigenkapital, das hat Nicole Selmer auch im Ballesterer im Aktuellen geschrieben, ich gucke gerade, ob er hier liegt, nee, liegt leider im anderen Raum, sonst hätte ich das noch kurz zitieren können. Das ist natürlich da und es gab natürlich auch schon Verluste, die ausgeglichen wurden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Leverkusen ja auch schon durch Phasen gegangen ist, wo sich der Konzern nicht so spendabel gezeigt hat und das hat Leverkusen dann auch gemerkt. Also einer der Gründe, warum man nach der Triple-Chance, die 2002 es gab, wenn ich mich gerade richtig erinnere, dass man, dass da ja dann, weil man dann in Abstiegsgefahr geraten ist, irgendwann der Konzern gesagt hat, jetzt gibt es viel, viel weniger Geld und dann war es erstmal dahin mit der Möglichkeit irgendwie, es waren ja eigentlich mal Ende der 90er waren es Dortmund, Bayern und Leverkusen, das waren die großen drei und die waren so dominant in der Liga, dass es schon Artikel gab, wo sogar dann Norbert Meyer zum Beispiel, also damals vom BVB noch gesagt hat, boah, das ist durchaus ein Problem, dass wir so vorne weglaufen und Rainer Kallmund hat auch gesagt, ja, damit müssen wir uns was überlegen, also er hat es nicht ganz so deutlich gesagt und aus dieser Dreierriege ist ja erst Leverkusen rausgebrochen und dann Dortmund durch die Fast-Insolvenz. Und die Bayern blieben halt noch über und es gab kurz diese Werder-Jahre, aber die sollten ja auch nicht nachhaltig sein. Aber also es war auch schon mal eine andere Situation. Gleichzeitig, wenn du jetzt aber schon die Transfers ansprichst, lass doch da mal kurz drüber sprechen. Weil das war ja der entscheidende Teil eigentlich dieser Saison, neben Xabi Alonso, dass man eben Teller, Boniface, Xhaka, Hoffmann, Arthur, Kovac, Grimaldo, Stanišić, das ist schon verrückt, dass einfach jeder von denen eine Rolle gespielt hat, geholt hat. Ist denn
Außer Iglesias,
ja, ich habe gerade gedacht, aber der kam ja im Winter, deswegen, da kann man vielleicht
noch. Ja, bisschen weg.
Nee, da kann man noch nachsichtig sein, der kommt wahrscheinlich dann erst in der Hinrunde jetzt der nächsten Saison. Ist denn das jetzt dann Simon Rolfes
Mensch? Der war nur ausgeliehen, glaube ich.
Ach ja, stimmt, richtig. Ja.
Der ist schon wieder weg.
Stimmt, der ist schon wieder weg. Naja, als Meister gegangen, immerhin. Aber ist es Simon Rolfes Magic oder was ist da passiert bei euch?
Das ist auch Xabi Alonso Magic. Also alle Spieler haben ja betont, ach, das Gespräch mit dem Xabi, das Gespräch mit dem Trainer und ich wollte von diesem Trainer trainiert werden. Die Frage ist ja vielleicht auch eher, wir springen zu vorhin, nicht was ist nächste Saison, sondern was ist übernächste Saison. Was ist denn nach Alonso?
Ja, willst du da jetzt schon drüber nachdenken, Frieda?
Nein, aber es macht sich einfach, auch bei der Vorbereitung, es macht sich so viel an diesem Trainer fest.
Mhm. und so auch die Transfers. Und ist
so auch die Transfers.
Und glaubst du, das wäre auch mit Rudi Völler so gekommen, dass dann so viele Wünsche auch erfüllt werden? Weil man muss ja schon sagen, im Nachhinein ist ja alles mega gut aufgegangen. Aber als ihr zum Beispiel Jonas Hofmann geholt habt von Gladbach und ich mir vorgestellt habe, okay, und der soll jetzt in so einem Passdreieck die ganze Zeit der dritte Mann sein und die bewegliche Spitze. Also wir haben ja immer wieder kommuniziert nach Transfers. Ich war nicht so optimistisch. Und als Xhaka zum Beispiel kam, wusste man zwar, okay, es ist nicht mehr der Borussia Mönchengladbach Xhaka, aber so richtig was gerissen hatte er auch noch nicht bei Arsenal. Und auch Leute, die Arsenal näher verfolgt haben, haben gesagt, naja, mal gucken, ob das jetzt so genau das ist. Also das finde ich eben, muss man auch noch dazu sagen, dass wir im Nachhinein jetzt alle sagen, krasse Transfers und dass du auch zu Recht sagst, ja, die kamen halt auch wegen Alonso. Aber es war ja nicht so, dass 15 andere diese Spiele haben wollten im Sommer.
Aber es waren auch einfach so andere Transfers. Also es ist eine ganz andere Transferpolitik als der letzten Jahre gewesen.
Das stimmt.
Ja, den Xhaka und den Grimaldo zu holen, einfach so erfahrene Spieler und dann nicht, und nicht so wie mit Andrich war es ja schon so ein bisschen so, wir holen mal einen über 30. Da haben wir uns letztes Jahr drüber unterhalten.
Ja.
Oder vorletztes Jahr. Mal einer über 30, der erste seit, ach, wie hieß der Kroate? Ich weiß es nicht mehr. Zu spät. Genau, sondern dann direkt noch mehrere. Und das wäre, ich, also unter Rudi Völler könnte ich es mir nicht vorstellen. Wobei, ich glaube, dass Alonso auch viel Einfluss darauf hatte, wen er haben wollte und die Scouting-Abteilung extrem gut gearbeitet hat und auch alle mitgemacht haben, auch ein Herr Caro und wahrscheinlich auch ein Herr Wenning gesagt hat, ja los, wenn es Xhaka sein soll, wird es jetzt Xhaka.
Und vielleicht war das nämlich der eigentliche Alonso-Effekt. Also, weil, dass du die Spieler dann überzeugst, ja, okay, aber Spieler sind jetzt auch so, wenn ein Trainer ihnen sagt, ich setze auf dich und dann stimmen Gehalt und andere Faktoren, dann wären sie vielleicht auch zu einem anderen Trainer gekommen, auch wenn es Alonso vielleicht nochmal eine besondere Aura hat. Aber das finde ich nämlich wirklich den interessanten Punkt, dass Alonso auch intern in den Verein so eine Wirkung hatte, dass der Verein letztlich eben seine Transferstrategie in ein komplettes Win-Now-Ding umgeändert hat. Und das ist ja das komplett Neue jetzt diese Saison gewesen, dass alles an den Transfers hat nach außen hin gesagt, mit Ausnahme von Teller, wo man schon so glauben konnte, na, der ist dann vielleicht der Ersatz für jemanden, der geht, eben wahrscheinlich Frimpong, aber alle anderen Transfers waren dafür da, um jetzt direkten Effekt zu haben, weil man jetzt diesen Titel holen möchte, was man nicht mehr ganz so laut gesagt hat, wie noch letztes Jahr, da war es ja noch so klares Ziel, erster Titel seit 1983, glaube ich, hatte ich mir damals noch aufgeschrieben, aber diesmal hat man auch wirklich danach gehandelt. Und
93.
Genau, das andere war, glaube ich, das europäische Finale, was ich mir gemerkt habe, oder? Ja.
Das war auch nicht 83, sondern 87.
Ah, ich muss nochmal nachgucken, meine Güte, wie peinlich.
Entschuldigung, jetzt. Liebe Leverkusener Fans, ihr könnt es alle.
Ja, es, wir nehmen auch so, sehr spät auf.
Ich war
da
noch
auf.
So klein.
Das muss man auch sagen. Also 1993 DFB-Pokal, 1988 UEFA Cup. Ich habe es doch hier in meinem riesigen Dokument stehen. Ich finde halt nur in diesen großen Dokumenten dann nichts mehr. 13 der vier Seiten habe ich zu dieser Saison zu Leverkusen. Sehr
die habe ich alle steht. Mit der Hand geschrieben. Die 13 der vier Seiten.
Das finde ich toll.
Im Zug nach Berlin und im Flieger nach Dublin.
Ja, stark.
Und an meinen Umsteigeflughäfen, weil ich habe nämlich auch keinen günstigen Direktflug mehr bekommen. Ich saß dann 3 Stunden in Kopenhagen.
Naja, also da gibt es noch schlimmere Orte.
Habe ich super gut genutzt und Rasenbogen vorbereitet.
Sehr gut. Wunderbar. Also die Transferstrategie, sie hat sich verändert. Und jetzt hast du aber auch schon Fernando Caro genannt. Und der ist ja seit 2018, glaube ich, bei Leverkusen. Und ganz lange war der so gar nicht präsent. Und dann gab es die ersten Interviews mit ihm, wenn es dann so um so große Business-Themen ging, auch so DFL-Investor und so weiter. Dann gab es mal Interviews mit ihm.
Ja, da kam er so raus, ne?
Genau. Das ist auch sein Ding, glaube ich.
Investorenzeit, ne? Ja, der ist halt einfach ein Manager. Der ist ja vielleicht auch ein Fußballfan, aber kein gelernter Fußballmanager, sondern eher so ein Betriebswirt.
Und welche Rolle, glaubst du, hat er intern? Weil extern ist es, also ich persönlich kann mit ganz vielen seiner Aussagen überhaupt nichts anfangen, weil das ist für mich der Spo bis auf zwei Beinen. Mir ist allerdings auch schon aufgefallen, dass immer mal wieder Aussagen von ihm schon verkürzt wiedergegeben werden. Also da lese ich dann Kampfansage an den FC Bayern und dann schaue ich, dass ich das Interview finde und dann steht im Interview, naja, wir wollen auch im nächsten Jahr versuchen, möglichst gut abzuschneiden. Ich denke mir so, was ist denn das bitte für eine Kampfansage? Also sprich, man muss da auch quasi vorsichtig sein, nicht von den Überschriften.
Ja, aber wie immer.
Ja, leider wie immer tatsächlich.
Zu sagen, leider wie immer. Seine Rolle, ja gut, also tatsächlich habe ich ihn immer als so einen Manager wahrgenommen, der schon auch irgendwie so ein bisschen Verstand hat, aber der wahrscheinlich auch viel so die finanziellen Geschicke in der Hand hat und der vielleicht auch mit dem Mutterkonzern viel verhandelt, wobei das wahrscheinlich auch der Werner Wenning viel macht. Aber da bin ich halt nicht dabei und da bin ich auch nicht so drin. Wer es besser weiß, darf es uns gerne ins Forum schreiben und die 50+1 Diskussion löschen.
Nee, so habe ich es schon auch gelesen, dass die eben so, ne? Quasi.
Also der Rolfes und der Aichin sind für mich so der sportliche Teil,
genau.
Und die beiden, wobei der Wenning ja, den ist ja ganz, ganz im Hintergrund. Mhm. Ne, es ist ja schon so der Caro, der Medienpräsente ist. Mhm. Ne, und der ist eher so der Managing-Teil, der von Bertelsmann kam er, glaube ich. Ne? Also so der, ich führe hier ein Unternehmen und kümmere mich um die Belange des Unternehmens. Und du brauchst ja auch so einen Typen. Du kannst ja so einen Verein oder so eine Mannschaft vielleicht nicht nur, Mannschaft ist falsch. Du kannst ja so einen Fußballverein nicht nur mit Sportlehrern führen, oder?
Ja.
Da gehört doch auch mehr dazu.
Das stimmt so. Mir ist es öffentlich, auch wenn ich quasi nicht nur die Überschriften lese, immer noch manchmal ein bisschen zu. Also es ist schon ein Vertreter des reinen Fußballkapitalismus. Also wer da eine 50+1 Diskussion führt, der gilt als linksextrem. Das hat er ja sogar mal gesagt.
Also ja, das habe ich nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, du brauchst so einen Kapitalisten, aber du brauchst ja schon einen Manager.
Das stimmt, also genau, das brauchst du. Und ich frage mich nämlich vor allem, wo sich da Leverkusen hinschiebt. Weil klar hat man die Alonso-Frage, weil viel von Alonso abhängt. Aber auf der anderen Seite passieren ja auch gerade so viele Dinge im Verein, die bleiben werden über Alonso hinaus, selbst sollte er irgendwann gehen. Also sprich, die vielen Mitglieder, die man hat. Zumindest meiner äußeren Wahrnehmung, meiner Wahrnehmung von außen nach, geht man auch im Merchandising jetzt also richtig rein und nimmt da auch mit, was geht. Klar, so sollte man ja auch so machen. Ich nehme an, dass auch jeder Sponsoringvertrag, der jetzt ausläuft, perfekt ist, weil du jetzt eine ordentliche Erhöhung bekommst, wenn du jetzt verlängerst und so weiter und so fort. Also kann es sein, dass vielleicht Leverkusen sich jetzt mal ranschiebt, dass man auch finanziell an Dortmund ist man immer so halbwegs dran, Leipzig ist an den beiden ein bisschen vorbeigezogen und dann gibt es den großen Gap zu Bayern. Aber meinst du, das könnte vielleicht jetzt dann passieren in den nächsten 2-3 Jahren, dass vielleicht Leverkusen auch wirtschaftlich gesehen der zweitgrößte Verein wird? Weil Dortmund hat erstaunlich viel Stagnation, ehrlich gesagt, in seinen Zahlen.
Ich glaube, dass das nur passiert, wenn das sportlich weiter so kontinuierlich und stabil und gut ist. Mhm. Weil, guck doch mal, als Wolfsburg mal Meister wurde oder mal Stuttgart mal Meister wurde, das hat ja den Effekt auch nicht. Also du musst es ja schon schaffen, jetzt weiter zu begeistern.
Ja, begeistern.
Also gerade wenn du Richtung Merch denkst und Clubmitglieder denkst und Eintrittskarten denkst und so. Und dann ist weiß ich nicht, bisher war es halt immer so, dass Leverkusen ein Verein war, der sehr, sehr fanfreundlich war und sehr familienfreundlich war und sehr fair war mit seinen Mitgliedern und die alten Trikots künstlich rausgehauen hat. Die Karte im Familienblock fürs Kind kostet 5 € an Familienspieltagen. Ich meine, kannst du dir das vorstellen, dass du irgendwie bei einem anderen Erstligisten aus dem oberen Drittel, sag ich mal, für 5 € dein Kind mitnimmst. Schoßkarten gibt's, bis man 3 ist, gibt's auch nicht überall. Lauter so Sachen und ich kann eigentlich nur schwer hoffen, dass sie sich das erhalten. Weil das ist was sie schön, also was sie besonders macht und was toll ist. Und ich hoffe, eigentlich hoffe ich nicht, dass wir so ein Verein werden, wo man sagt, oh, jetzt kommen so viele Leute, jetzt können wir die Trickspreise erhöhen, jetzt können wir die Dauerkarten erhöhen. Du kannst bei uns für unter 200 € eine Dauerkarte haben. Ich glaube, also ich weiß den aktuellen Studentenpreis im Stehblock nicht, aber früher war er, glaube ich, 120 € oder so. Mhm. Ja, und ich hoffe nicht, dass es in die Richtung geht, weil ich nämlich nicht dieser Turbokapitalist bin, sondern vielleicht eine Fußballromantikerin.
Und gäbe es da aber Wege für die Fans, darauf einzuwirken, weil über Mitgliederbestimmungen geht es ja wahrscheinlich nicht bei Leverkusen.
Ja, aber bisher war es schon immer so, dass die Fans einen relativ großen Einfluss hatten, zum Beispiel jetzt auch die Trikots mitgestaltet haben, mitgefragt werden, wie die Tickets zu verteilen sind und so weiter. Also Leverkusen hat ja mehrere Instanzen, die haben ja zum Beispiel, klar, die Nordkurve ist dieser übergeordnete Verein, wo die aktiven Fans sich untereinander organisiert haben, wo auch Ultras drin sind, wo Fanclubs drin sind und auch Leute, die sonst nicht organisiert sind. Es gibt einen Kurvenrat. Ich bin da nicht aktiv dabei, einfach auch durch die Distanz. Aber die haben schon viele Treffen mit Vereinen und die sind schon sehr nah dran. Das ist ja immer das Schöne in Leverkusen, dass es so klein und gemütlich war und man schon miteinander spricht. Und ich nehme das Verhältnis als sehr gut wahr. Ne, auch zur Fanbetreuung zum Beispiel und so. Aber was dieses Jahr schon auffällig war, es wurden ja nicht nur, weil auf einmal wir überlaufen werden von Ticketanfragen, hat man auf einmal nicht mehr Fanbetreuer. Also die Leute haben ja 24/7 gefühlt gearbeitet. Die haben die E-Mails beantwortet abends um 23 Uhr oder dann gesagt hast, oh ja, vielen Dank, dass du dich noch meine Ticketanfrage kümmerst, jetzt schön Feierabend. Dann so, nee, ist noch nicht so weit, ich muss jetzt weiter. Das war schon krass. Also so kann man das, glaube ich, gar nicht nochmal durchziehen. Wenn man das wirklich, also wenn das wirklich in die Richtung geht, dass das alles viel größer und mehr wird, muss man auch mehr Personal, muss man das alles ausweiten. Dann ist es auch gar nicht mehr dieses Leverkusen.
Ja, du verlierst vielleicht einen Teil deines Leverkusens. Das kann schon sein. Weil, wenn man jetzt regelmäßig in die Champions League käme, ich meine, das war ja quasi das, was halt in der Vergangenheit immer mal wieder gefehlt hat und wo man dann aber quasi nicht tiefer gefallen ist als, also finanziell gesehen, war man immer in den Top 4, 5 oder im schlechtesten Fall 6 der Liga. Und das liegt halt eben daran, das Eigenkapital ist immer gleich hoch bei 286.000, müssten es, glaube ich, sein. Das ist quasi das, was halt der Konzern immer wieder ausgleicht, nach oben und nach unten. Deswegen bleibt das gleich. Und im Personalaufwand wart ihr halt immer Rang 3, Rang 4 der Liga. Aber die Ergebnisse haben halt nicht immer dazu gepasst. Man hat halt immer mal wieder halt die Champions League verpasst. Aber jetzt, wenn man drin ist und jetzt vielleicht da für die kommenden Jahre nicht rausfällt, ich bin schon gespannt, wo das Leverkusen hinschiebt. Und ich glaube, es wird nie wieder so sein wie jetzt. Und Xabi Alonso ist ein einmaliger Trainer. Das kannst du nicht so leicht wiederholen. So jemanden. Aber es gibt auch noch andere gute Trainer. Und immer wieder gibt es ja dann quasi die Schüler von. Also so wie jetzt Vincent Kompany wird jetzt als Guardiola-Schüler vorgestellt. So gibt es vielleicht auch jemanden im Staff von Xabi Alonso, der irgendwann mal auf eigenen Beinen steht. Deswegen, ich habe schon den Eindruck, das könnte echt so die Saison gewesen sein, wo sich auch im deutschen Fußball was verschiebt. Es ist noch sehr früh und man kann das nicht seriös vorhersagen, das ist Quatsch. Aber es ist nur so ein Gedanke, den ich jetzt wirklich öfter hatte, weil ich finde, es lohnt sich immer wieder so in Dekaden zu denken. Und dann macht man halt die Dekaden einfach der Einfachheit halber halt auch wirklich so, wie sie im Kalender halt sind. Da hast du halt die 2000er bis 2010, da sind den Bayern die Konkurrenten weggebrochen, inklusive Leverkusen. Und Bayern hat im Grunde so jedes zweite Jahr die Meisterschaft geholt, haben sich die ganzen deutschen Spiele geholt und die WM 2006 hat die ganze Liga so auf ein anderes Level gehoben. Große Probleme gab es für die Standorte, die keine WM-Spielorte waren. Die mussten nämlich ihre Stadien auch mit verbessern, aber das selber zahlen. Also noch mehr dafür zahlen. Vor allem Infrastruktur wurde ja in der WM von anderen gezahlt. Und dann gab es die nächste Dekade von 2010 bis 2020, wo irgendwie Dortmund zweimal noch irgendwie Spaß gemacht hat und dann die Bayern über alles drüber gerollt sind und zum Teil aber auch unprofessionelles Verhalten beim FC Bayern nicht mehr bestraft wurde. Sie haben Fehler gemacht bei Spielern, bei Trainern, es war völlig egal, sie waren so gut und sie haben in der Zeit mehr über die Champions League eingenommen als andere Teams, wenn sie die Meisterschaft gewonnen hätten. Und jetzt frage ich mich, kommen wir jetzt vielleicht in eine neue Dekade rein, wo es vielleicht die Bayern schrumpfen wieder so ein bisschen zurück und vielleicht gibt es ja jetzt eine neue zweite große Kraft. Ja, ich will es dir, ich will es nicht jinxen, aber ich könnte es mir wirklich vorstellen. Weil mit Caro und Wenninger hat man den finanziellen Mut, den man auch haben kann. Also die nutzen den 50+1 Vorteil total aus, also dass man eben die Ausnahme davor ist. Und ich glaube, mit Simon Rolfes hat man das Augenmaß und aber den Willen, auch sofort was zu gewinnen und eben nicht mehr nur 19-jährige schnelle Stürmer zu holen, die man dann verkaufen kann. Die holt ihr ja trotzdem noch, aber ihr holt halt außenrum noch die Spieler, die das ergänzen. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht. Tja. Da fällt uns nichts mehr zu ein, Frieda. Ich weiß auch nicht, es muss noch so viele Dinge geben, die wir gar nicht besprochen haben. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das geht, dadurch, dass es so viel Berichterstattung rund um Leverkusen gab, wurde auch alles irgendwie schon 13 Mal gesagt.
Also wenn wir sonst vorbereitet haben, dann habe ich irgendwie auch so alte Artikel, lese ich natürlich immer, und dann gab es dann irgendwie so, in der FAZ gab es dann so über die ganze Saison so zwei. Also voll mal abgesehen von kurzen Spielberichten. Und diesmal habe ich es aufgegeben, weil ich nicht hinterherkam und viel auch eh schon gelesen hatte. Und keine Ahnung. Also ich habe mir auch noch so einiges markiert. Lass mich mal durchgucken. Also auf jeden Fall müssen wir noch mal einmal so ganz emotional, weil wir haben ja heute eine sehr emotionale Sendung. Mhm. Über Taktik habt ihr ja auch schon alles gesagt. Über das Augsburg-Spiel noch sprechen, über den letzten Spieltag.
Mhm.
Ganz kurz, wenn du magst.
Ja,
oder natürlich. Vielleicht haben wir nicht auch noch heute irgendwie im Moment der Saison oder so, dann können wir vielleicht darüber sprechen.
Ja, ja, klar, aber weil ihr das gewonnen habt, war das nochmal so wichtig oder warum war das so emotional?
Das überrascht mich. Das habe ich ja vorher gar nicht gedacht, weil eigentlich war ja das Werder-Spiel war ja da, wo wir Meister geworden sind. Und das war wahnsinnig krass, haben wir gerade schon kurz besprochen. Und dann hatte ich auch eine Karte für Augsburg und für den 34. Spieltag und bin hingefahren und bin ins Stadion gegangen. Und habe ganz viele Leute getroffen, die sonst nie da sind, und war eigentlich schon so ein bisschen genervt und habe gedacht, ja, jetzt kommen sie aus allen Löchern. Ja, so im Nieselregen gegen Trondheim wart ihr nicht da.
Ja.
Da standen wir mit 10.000 und davon waren 50 Trondheimer. Und jetzt ist hier die Bude voll, was ein Mist. Und die Stimmung in der Stadt war auch vor dem Spiel anders als gegen Werder. Also gegen Werder war so krass, dass alles, also es war da auch geschmückt, aber es war alles geschmückt, überall hingefahren, überall hingen Luftballons, alle waren auf dem Bein. So dieses heute könnte der Tag sein, war eine andere Stimmung als dieses heute gibt's die Schale, also vorm Spiel. Ne? Mhm. Und so bin ich dann auch hingegangen und habe mich gefreut, ein paar Leute zu sehen, und bin noch relativ spät rein und gedacht so, ja, es kann ja gar nicht so schön sein wie das Werder-Spiel. Eigentlich komisch, was ist das denn jetzt heute für ein Spiel? Ne? Und dann kommt da so ein gealterter Schlagersänger, der Peter Lorenz, und singt mit so gealterten Background-Sängerinnen die Hymne live. Und ich denke so, er ist ja witzig, aber ist wieder jetzt hier so Leverkusen. Und dann fingen schon die ersten an zu weinen. Und ich dachte so, ach ja. Und dann gab es in der 19. plus 4 Minute eine Schweigeminute für die verstorbenen Leverkusen-Fans, die diesen Tag verpassen. Gab es ein Banner, und dann gab es auch eine Fackel, und auch war von Verein und Kurve so wieder zum Thema Zusammenarbeit initiiert. Also es war nicht eine Kurvenaktion, sondern von allen. Und alle haben geschwiegen, und dann haben auch wahnsinnig viele Leute geweint. Und das war dann irgendwie, ja, das hallte noch eine ganze Weile nach, ehrlich gesagt, so über die erste Halbzeit, so dieses Gefühl, so krass, ja. So lange gibt es den Verein schon, so viele Leute haben das verpasst. Jeder hatte eine Geschichte, war mit meinem Vater, meinem Opa, meinem Onkel, meiner Tante, die leben nicht mehr. So, und die haben mich hierher gebracht, jeder erzählte dann direkt irgendwie was oder erinnerte sich an irgendwas. Und das war so dieses Down, so dieses traurig-emotionale, und dann am Ende war so dieses, oh, jetzt kriegen sie die Schale. Und dann nimmt der Radetzky die Schale und rennt wie ein Irrer in die Kurve und gibt die Schale in die Kurve. Also das und das Werder-Spiel, ich kann mich nicht entscheiden, aber hat man das schon mal gesehen?
Nee, also ich hab
also
nicht
mein gesehen. Mann sagte erst so, als Stuttgart-Meister war, haben die das nicht auch gemacht? Und ich habe es aber gegoogelt und habe dazu keine Bilder gefunden. Weil er irgendwie meinte, ja, da gab es doch Bilder mit Kommando Cannstatt, die hatten auch die Schale. Und ich sage, habe ich nicht gefunden und auch nicht erinnert. Aber kannst du dir das vorstellen? Da stehst du da an der Kurve mit deinen Leuten, und auf einmal ziehen sie da den Xabi Alonso in Block, und der Vorsänger, mehrere Vorsänger aus mehreren Generationen, Vorsänger, Gründer der Ultras, war natürlich auch viel so Ultrakram, aber man kennt die ja auch, und es ist ja alles so klein und eng und man kennt sich. Und auf einmal steht da so einer und hebt die Schale hoch und denkst so, boah, was?
Mhm.
Also da kam das irgendwie nochmal ganz anders, der Meisterschaft. Mhm. Und so war dieses Werder-Spiel war wunderschön und begeisternd und wir sind Meister und dieser letzte Spieltag war einfach durch und durch hoch emotional.
Und vor allem ja auch mit dem Wissen, dass es noch weitergeht. Also diese
letzte... Das war egal in dem Moment.
Ja, wirklich?
Das war egal. Die Meisterschaft ist so wichtig. So viel wichtiger als dieser Pokal zum Beispiel. Weil auch so schwerer zu erreichen, so viel mehr sich zu beweisen. Mhm.
Ja, okay, interessant. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich fand nämlich, dass diese letzten 7 Tage, also ich dachte mir, das muss ja wahnsinnig krass sein. Du hast eben Meisterschaft, du machst dann auch die perfekte Saison fertig, gewinnst gegen Augsburg und dann 4 Tage später spielst du Europa League-Finale und dann wiederum 3 Tage später Pokalfinale. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Leverkusen das schon so oft erlebt hätte, wie es ist irgendwie am Ende der Saison, dass einfach die Saison noch so lange weitergeht, um das jetzt mal so zu sagen. Also ich meine, ich habe es ja nur daran gesehen, weil du ja viel unterwegs warst und so weiter. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, also da kommt man ja zu gar nichts mehr und wie anstrengend das auch sein muss. Weil
wahnsinnig anstrengend. Ja. Und es war so anstrengend und es war auch so, es klingt jetzt platt, aber man muss jetzt an dieser Stelle vielleicht auch mal, die hören alle nicht zu, aber man muss auch mal irgendwie allen Partnern, Partnerinnen, Kindern, Familien danken, die einen da unterstützt haben. Und das ging ja nicht nur mir so, dass ich meinem Mann gesagt habe, also beim Rom-Rückspiel, es war schon so, ich war bei vielen Spielen, war auch wie bei diesem Augsburg-Spiel, war auf jeden Fall, hatte auch schon Zug fürs Pokalfinale und ich war in London und hier und da und ich war in Baku und irgendwie habe ich dann so beim Rom-Rückspiel habe ich dann so da gesessen und hatte schon so in der Nachspielzeit hatte ich so den Flug schon rausgesucht und habe dann immer so über den Laptop geguckt und meinte so, kann ich buchen? Ist das okay? Kriegst du das hin? Kannst du nächste Woche alleine machen? Kann ich? Und er so, ja, du musst da ja hinfliegen. So. Also begeistert war er nicht. Aber natürlich hat er das unterstützt. Aber ich weiß, das ist wirklich auch eine Zerreißprobe in manchen Beziehungen irgendwo auch war, dass wir so wahnsinnig viel unterwegs waren und das auch so gebündelt halt war am Ende. Ne? Sonst genau. Hast du so, da kommt die Auslösung und dann denkst du so, oh, Aserbaidschan, da war ich ja noch nie. Ich finde, da suchst du dir so ein Spiel raus. Also, so mache ich das sonst, ne? Und da war schon dann aber nach Hecken fahren wir mit der Fähre. Ich muss nach Hecken, Fähre fahren. Und so ging das dann immer weit. Und dann war irgendwann so, ja, ich muss nach Heidenheim. Ich muss nach, weiß ich nicht wohin. Ich will nach London. Aber wir fahren alle mit dem Zug. Ich brauche also 3 Tage.
Müsstest eigentlich ein Buch schreiben, Frieda. Das würde ich gerne lesen. Und aber wie
danke,
war,
danke an alle, die es unterstützt haben.
Aber wirklich, das muss man echt sagen. Und aber halt auch nochmal richtig an der Stelle eine Aufmerksamkeit zu schaffen für das, was man opfert. Und für das, was du ja auch schon geopfert hast, als es nicht in einem Double geendet hat, sondern ne, die Rasenfunkmütze war schon in sehr, sehr vielen europäischen Ländern nur wegen deiner Reisetätigkeit, das kann man so sagen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie war dann das Pokalfinale für dich, der Abschluss? Was ja auch irgendwie so einen weirden Verlauf hatte mit dem 1:0 und dann aber dieser gelb-roten Karte und dann stand man hinten drin, was man eigentlich die ganze Saison über nicht so wirklich getan hat und Lautern hatte aber auch keine Chance. Also es war ehrlich gesagt für Neutrale war es wahnsinnig langweilig. Also ich fand es zumindest extrem langweilig, weil da überhaupt nichts passiert ist in diesem Pokalfinale. Wie war das denn im Block und als es dann vorbei war und als dann diese ganze Maschinerie, die ja auch euch Fans am Laufen gehalten hat, dann ja tatsächlich endgültig zum Stoppen gekommen ist?
Also ich fange mal ein bisschen früher an dem Tag. Es gab ja so ein Treffen an der Messe und es war super heiß und dann haben die uns in so einem Fanmarsch zum Block geführt, also zum Eingang geführt. Auf 27.000 Leute, einen totalen Umweg. Wir haben irgendwie 1,5 Stunden gebraucht, es war brüllend heiß, keine Toiletten, kein Wasser, kein nichts. Ja, an jeder Tankstelle, jedem Kiosk, der zufällig auf dem Weg lag, die wurden geflutet, weil die Leute was trinken wollten. Dann ging es ewig nicht am Einlass voran. Es war wirklich katastrophal organisiert, wo du dich irgendwie fragst. Und es war doch, glaube ich, irgendwie das 40. Pokalfinale in Berlin und denkst du, wie kann das denn sein? Da kommen doch jedes Jahr diese Leute und wollen in dieses Stadion. Wie kann das denn sein?
Das an dem ist
Südeingang.
Immer so
das war der Eingang fürs, oh, furchtbar. Das war der Südeingang zum Marathon-Tor, ne?
War, glaube ich, dreimal und es war dreimal
sechs Tore offen. Sechs.
Ja, genau. Ja. Ja.
Ja. Das ging gar nicht. Also da haben ja Leute auch den Anpfiff verpasst. Zwischendurch habe ich gedacht, na, die pfeifen bestimmt nicht an, wenn noch nicht alle drin sind. Dachte ich so, ah ja, warte mal, Fernsehen, 20 Uhr Anpfiff, die pfeifen garantiert an. Hm. Ist ja nicht jetzt hier Premierliga, natürlich pfeifen die an. Und wir sind dann reingegangen über den Lautern-Eingang. Der war nämlich schon leer, weil Lautern war schon drin. Und dann sickerte so die Info durch, auf den Tickets steht zwar Süd, aber ihr könnt die überall rein. Das hast du ja sonst nicht immer, ne? Du kannst ja dann nur durch deine Eingänge. Du konntest mit dem Süd-Ticket, aber ich bin dann mit Leverkusen-Sachen, ich habe den Seidenschal schnell irgendwie versteckt. So mit einer Gruppe sind wir dann los. Der Lautern-Eingang war leer und sind einfach durchgelaufen, wurden irgendwie so kontrolliert, also so gar nicht. Mhm. Dann wollte ich mir noch eben einen Radler holen für einen Block, 6,50 Euro und 3 Euro Pfand für einen weißen Becher. Ich dachte so, boah, ey, das ist mein erstes und letztes Bier heute hier. Also dieses ganze Erlebnis ringsrum war wirklich nicht so, nicht sehr feierlich. Dann stehst du da mit deiner Fähnchen Corillon und siehst, wie Lautern diesen Teufel hochzieht, mit diesem Vulkanausbruch und denkst so, ja, ja, die haben auch das bessere Tor. Auf der Seite geht das hier alles nicht.
Stimmt, ja, aber es war trotzdem, es war ein harter Burn, also muss man sagen, da hatte man keine
Chance. Aber du hast so richtig gemerkt, wie deren Saison war ja irgendwie super bescheiden und das war das Oberhighlight und unsere Saison war super geil und dann obendrauf noch dieses Finale. Mhm. Ne, Stimmung war irgendwie gut, also Stimmung war gut, dieser Spielverlauf war, wie du es beschrieben hast, ungefährdet, obwohl wir zu 10 gespielt haben. Und dann, weiß ich nicht, wo ich dieses tolle Erlebnis mit der Meisterschale und diesem gemeinsamen von Fans und Spielern, das hat die Spieler, haben sie auch versucht, also irgendwie einen ganz kurzen Moment gab es, nämlich nach Abpfiff sind sie sich nicht in die Arme gefallen, sondern sind direkt zu uns gerannt, aber umringt von 20 oder 30 Journalisten und Fotografen. Und du hattest immer eine Traube von grauen Leuten um die Spieler rum und die kamen gar nicht an uns ran. Die kamen gar nicht hin. Und es stand eine riesen Polizeikette und da standen erst die Ordner, dann die Polizei und dahinter stand die Traube von Spielern, die versucht hat, mit uns zu feiern und von den Journalisten umringend waren, die geile Bilder gemacht haben, sieht toll aus, wie die dann die Kurve winken. Nur wir haben die Spieler nicht gesehen. Dann haben die ersten Spieler gesagt, na gut, die Polizei, die ist ja eigentlich dafür da, dass die Fans nicht zu uns kommen, aber wir können bestimmt zu den Fans. Dann sind sie durch die Polizeikette durchgelaufen, die waren dann total irritiert. Und dann hat's da aber die ganze Zeit diese Journalisten und es war einfach so ein, ach, es war irgendwie schrecklich. In diesem Erfolg dann so ein schrecklich. Und dann gab's diese Pokalübergabe da auf der VIP-Tribüne da oben, das hast du ja gar nicht gesehen. Dann sind sie natürlich auch mit ihrem Pokal dann schon auch nochmal zu uns gegangen, eine Ehrenrunde gemacht, aber wieder nur mit diesen Journalisten umringt, es war echt grausam. Und dann war es auch relativ kurz dann schlussendlich, weil es hat nichts gebracht. Klar, Pokal und Xabi hatten mal geworfen und alle haben mal gemacht. Aber, und das meine ich auch mit dieser nächsten Saison, du kannst so Momente und so, das kannst du nicht transportieren, das gibt's dann einmal. Und dieses Pokalerlebnis, ich habe es vorhin zu dir gesagt und vielleicht mache ich das auch nicht, aber ich habe ja gesagt, sollten die nächstes Jahr nochmal ins Pokalfinale kommen, fahre ich nicht hin. Zum Quatsch.
Wart's mal ab, Frieda. Also, aber
ja.
Ich verstehe, was du meinst. Es ist natürlich, also das tut natürlich gerade sehr, sehr vielen Leuten sehr weh, wenn du das so erzählst, weil es halt Jammern auf dem allerhöchsten Niveau ist.
Ja.
Andererseits, wer schon mal beim Pokalfinale war, der kann es auch nachempfinden. Also die Organisation da ist schrecklich, muss man wirklich so sagen. Also der DFB als Veranstalter can't recommend. Man muss auf jeden Fall rechtzeitig da sein. Man muss immer fragen, ob man in einen anderen Eingang rein kann. Ich bin dreimal oder viermal, ich weiß gar nicht, wie oft ich.
Warum sagst du mir das denn jetzt?
Ja, ehrlich gesagt, hätte ich gedacht, dass in den Kreisen, in denen du unterwegs bist, kennt man alle Tipps und Tricks.
Aber wir waren ja noch seit 93 nicht mehr. Wir waren natürlich beim Pokalfinale 2009. Eben. Weißt du, wie das 2009 war? Nee. Wenn du eine Dauerkarte hattest von Leverkusen, konntest du 4 Karten bestellen zusätzlich.
Und jetzt war es eine halbe, oder?
Dieses Jahr hast du pro Dauerkarte eine Karte bekommen.
Mhm. Der Preis des Erfolgs.
Es war wirklich schwer, an Karten zu kommen. Ich kenne auch Leute, die sich vollkommen verzweifelt 1000 Euro VIP-Karten gekauft haben, um dieses Spiel nicht zu verpassen.
Ich war einmal tatsächlich auch auf über einen uns beiden bekannten Twitterer beim Pokalfinale Dortmund-Bayern und dann auch Haupttribüne. Es war jetzt nicht VIP, da hätte ich mich auch sehr unwohl gefühlt, aber schon Preiskategorie, die ich normalerweise nicht gezahlt hätte, um es mal so zu sagen. Da war es auch ein bisschen anders. Da war das auch alles nicht ganz so schlimm. Aber wenn du quasi über die Eingänge reingehst oder an den Orten bist, wo es auch Spaß macht, dann ist Pokalfinale. Aber es ist trotzdem ein besonderer Abend und ein besonderer Ort. Und dieses Stadion hat schon, wenn es ausverkauft ist, dann hast du einen Sonnenuntergang, du hast 2 oder 1,5 schöne Choreos. Das macht schon was.
Das Stadion ist wunderschön. Also das ist ein guter Ort für so ein Spiel. Ich mag das Olympiastadion total. Ne? Und der Himmel war toll und es hat mal kurz geregnet. Das war überhaupt nicht schlimm und wir haben das gewonnen. Ja, es ist mega. Ja. Preispolitik, wollen wir über Preise reden?
Nein.
Billigste Karte 45 Euro.
Ja, nee, darüber müssen wir noch nicht reden.
Und du weißt ja, wo ich stand, ne? Also wenn du aufs Marathon-Tor guckst, rechts war ja der Stimmungsblock ausgerufen sozusagen, oder das war ja dann der Fansbereich und das nannte sich K und J und dieser gleiche Block, meine Karte hieß K, die hat 45 Euro gekostet und J, das war auch der gleiche Block, die hat 65 gekostet, der gleiche Block,
ja, 65 Euro. Der DFB macht sich krass beim Pokalfinale die Taschen voll. Während er gleichzeitig dann den Vereinen nochmal das Geld für Pyrostrafen aus den Taschen zieht, obwohl er selbst die Einlasskontrollen so gemacht hat, wie sie sind. So wie du sie.
Die Einlasskontrolle war ein Grauen. Ich meine, wie viel Bengalos hat den Lautern gezündet?
Ja, ich meine, die hätten sie natürlich auch so reinbekommen, auch bei ordentlichen 200, 300 Kontrollen und so
oder sowas.
Ja, ja, aber das ist wirklich, also da muss man wirklich, also der DFB als Veranstalter, das ist einfach ein Scam, muss man sagen. Es ist wahnsinnig teuer.
Katastrophe.
Die haben da unglaublich viele Sponsoren, die zum Teil sehr wenig mit Fußball zu tun haben. Also als ich da mal auf der Haupttribüne war, konnte ich ja schon mal hochgucken, wer noch so, was da so los ist im VIP-Bereich und so weiter. Und ich bin da auch mal so rumgelaufen vorm Spiel, weil es mich interessiert hat. Also für den DFB ist es eine gute Nummer, dass das in Berlin stattfindet. Für die Fans aber halt nicht, muss man sagen.
Und dann haben sie immer durchgesagt, also es war so lustig, erst war so, ja, keine Pyrotechnik und verboten. Dann war keine Pyrotechnik, weil der Rauch. Denken Sie an die Kinder. Ich gedacht, na hoffentlich stehen ja nicht so furchtbar viele Kinder, aber ja, wir denken, also die Kinder. Dann war, denken Sie an die Spieler, die kriegen den Rauch. Und dann kam noch, denken Sie an Ihr Verein, der muss viel Strafe zahlen. Haben sie durchgesagt im Stadion.
Ja, dann hieß es doch irgendwann auch noch, anderswo
ist Krieg. Ja, da hören die jetzt auf, oder was?
Anderswo ist Krieg, hieß es doch, glaube ich, auch noch.
Ja, aber das war, glaube ich, im Fernsehen, nicht im Stadion.
Ach so, okay, das kann sein, ja.
Die Fernsehberichterstattung war aber auch so ganz stark anti-Pyro, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, das ist, es ist ja auch sehr einfach, gegen Pyro zu sein. Pyrotechnik ist ja auch verboten. Man müsste aber dann schon unterscheiden. Ich finde, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Rauchtöpfen und Pyro. Also auch das im Erlebnis im Stadion. Also jeder, der das gleichsetzt, stand noch nie im Rauch von beidem. Also hat halt einfach keine Ahnung, muss man sagen. Und ja, also gehört aber auch zum guten Ton, dass man da zeigen muss, dass das Chaoten sind und keine richtigen Fans und so weiter. Ja. Ach, ich will jetzt nicht, im Forum wurden 50+1 Debatten geführt, ich will jetzt hier eigentlich gar keine Pyrotechnik-Debatte im Leverkusen-Segment führen.
Ich sag ja auch gar nichts.
Aber, Frieda, wollen wir mal langsam Richtung Saison-Awards gehen? Mhm. Nimm mal einen von deinen 13 Zetteln. MVP, Unsung Hero.
Brauch ihn eigentlich ja gar nicht.
Im Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP geworden?
Florian Schacke.
Du wolltest dich also nicht festlegen. Du machst es übrigens so wie die HörerInnen. 49% Chaka, 38% Florian Wirtz. Mhm.
Ja.
Magst du noch was dazu sagen oder es ist selbsterklärend?
Ich glaube, es ist alles gesagt. Also zu den beiden ist, glaube ich, alles gesagt.
Ja, wobei, ist es nicht schon erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, aber zumindest halt doch nochmal erwähnenswert, dass es einen hochtalentierten deutschen jungen Spieler gibt, der sagt, ich gehe jetzt nicht gleich entweder ins Ausland oder zum FC Bayern, sondern ich mache jetzt erstmal dieses Ding hier mit Leverkusen. Das ist das Größere, was man eigentlich schaffen kann, mit Leverkusen Meister zu werden. Ich finde das schon, also ich meine, wir wissen halt jetzt alle, dass es so ist und man konnte es auch schon erahnen, wenn man sich so ein bisschen mit Florian Wirtz und seinem Umfeld und so weiter beschäftigt, aber ich finde es dann doch nochmal krass und auch schön, weil das gibt es ja gar nicht so häufig.
Wie geerdet er ist und wie, man muss wohl, hörte ich, immer seinem Vater danken, der das wohl so auch in die Richtung managt und sagt, nee, Junge, mal schön langsam immer weiterentwickeln und ist einfach genau der richtige Weg und man kann sich nur hoffen, dass sich andere da was abschauen und sich nicht einfach von Geld und vermeintlicher Ehre locken lassen, weil so einfach ist es ja nicht im Leben.
Mhm. Ja, und
für uns als Verein ist es natürlich total schön, ne? Also ist ja super.
Ja, das ja sowieso. Und ich finde aber halt auch nochmal interessant, dass Florian Wirtz ja auch schon in einer Zeit loyal zum Verein war, wo der zu ihm loyal war. Also er hat ja während seiner Verletzung den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Das wurde damals gar nicht so riesig kommuniziert, weil es auch, glaube ich, nicht so wirklich ernst genommen wurde, weil manche so gesagt haben, ja gut, jetzt wird halt die Ablöse teurer dadurch, das haben sie ja schlau gemacht. Aber er hat das ja offenbar wirklich verstanden als, ey, ihr habt mir jetzt in der Verletzung so toll beigestanden und ich gebe euch das zurück, indem ich den Vertrag verlängere. Offenbar mit dem Ziel, zumindest jetzt erstmal nochmal zu bleiben und wer weiß, wie das noch weitergeht. Also dadurch, dass es so selten ist, dachte ich, es muss vielleicht nochmal erwähnt werden. Und alles andere ist, glaube ich, dann wirklich schon gesagt.
Zum Thema Vertrag und was ich, wo ich dann vielleicht doch manchmal zu weit weg vom Fußball wieder bin, dass so hart gefeiert wurde, dass Alonso einfach nur seinen Vertrag erfüllt in der Saison.
Ja gut, aber andererseits, aber war das nicht auch interessant? Also die Art und Weise, wie Alonso damit umgegangen ist, da dachte ich mir, krass, der ist nicht nur im taktischen Bereich sehr gut, sondern er kennt einfach dieses Geschäft. Weil er hat sich er hat ja vorher sich gar nicht so genau festgelegt. Er hat gesagt, boah, im Fußball, man weiß nie, was passiert, aber ich will mich jetzt nur aufs Spiel konzentrieren. Und da haben ja auch manche Medien versucht, eine Schlagzeile draus zu machen. Oh, Alonso, wechselt er zu Bayern. Und dann hat er in der ersten Pause, die er hatte, in der Länderspielpause, das hat er ja auch so gesagt, das waren die ersten Tage, wo ich mal einfach so ein paar Tage nachdenken konnte. Und da hat er das entschieden und dann hat er es danach kommuniziert und hat es auch genau so gesagt, so ähnlich, wie ich es jetzt gesagt habe. Und hat da aber auch keine größere Nummer draus gemacht. Er hat da kein Social-Media-Video gedreht oder hey, Bayern-Fans, look at me, I'm staying here. Oder irgendwas, sondern er hat einfach diese Pressekonferenz gemacht und hat sie begonnen mit den Worten, ja, also ich wollte euch sagen, ich werde auf jeden Fall hier bleiben und freut mich natürlich, dass es Interesse an mir gab. Ich fand, das war auf eine Art und Weise sehr, sehr stilvoll und gerade weil es eben nicht so ein großes Brimborium war, ist es auch aufgefallen, dass es kein so großes Brimborium war. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist, also man spricht ja oft darum, dass er quasi im direkten Kontakt sehr einnehmend ist und eben eine Aura oder was auch immer hat, auf Spieler und andere. Und ich glaube, da konnte es auch die Öffentlichkeit merken, weil es war einfach sehr, sehr gut gemacht und es war auch sehr respektvoll auch Leverkusen gegenüber, weil er jetzt nicht gesagt hat, hey, seid mal alle dankbar, ich bleibe, sondern weil er einfach nur gesagt hat, ich habe drüber nachgedacht und ich fühle mich hier total wohl und ich bin hier noch nicht fertig, deswegen bleibe ich. Fand ich sehr schön.
Mhm. Ja, ist auch.
Guter Typ, sagt auch Susi Hönes. Wer ist dein Unsung Hero, Frieda?
Da alle so besungen wurden, war das schwer.
Ja, stimmt.
Und deswegen gehe ich mit Niklas Lomb, der nicht so besungen wurde, der aber die coolsten Brillen auf den Feiern organisiert hat und man hörte und auch seinen Vertrag verlängert hat, obwohl er diese Saison nicht gespielt hat oder diesen Vertrag verlängert wurde und der, glaube ich, auch so ein bisschen Sinnbild dafür ist, wie dieses Team einfach ein Team ist und wie diese Mannschaft zusammengehört und wie an besonders wichtigen Siegen nicht nur man nach Xabi Alonso gerufen hat, sondern der ganze Trainerstab auch noch in die Kurve kam.
Mhm. Und was waren das für Brillen, die er da organisiert hat? So bedruckte oder wie?
Nee, so Raver-Brillen. Ach, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Das war nicht irgend so ein Insider, ja, ich weiß nicht was, aber es fiel auf, dass er diese Brille irgendwie immer hatte.
Er hat keine einzige Spielminute gemacht für Leverkusen. Also das kam jetzt auf jeden Fall überraschend für alle Hörerinnen und Hörer, aber deswegen mag ich die Wahl sehr. Und dann die Momente oder der Moment der Saison. Ich weiß nicht, ob wir da schon vorhin dann drüber geredet haben, Werder, Augsburg oder was ist dein Moment der Saison?
Ja, haben wir. Also wenn es ein Moment sein muss, dann ist es die Meisterschale in der Kurve. Mhm.
aber.
Und wenn es Momente sein dürfen, sind es die beiden Spiele.
Ja, ja. Das kann ich dir auf jeden Fall durchgehen lassen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht der 19. August 2023 um 17.42 Uhr dein Moment der Saison war. Ich zitiere nochmal, Max, wenn diese Mannschaft besser eingespielt ist und alle fit bleiben, dann sind sie nahezu unschlagbar. Antwort um 18.03 Uhr, ich sag besser nix. Antwort von dir, besser so.
Ja, habe ich geschrieben.
Ja, hast du. Ja.
Das war ja vielleicht dein Moment der Leverkusen-Saison.
Ja, muss man tatsächlich, ich hätte es damals schon wissen müssen. Aber gut, tja. Manchmal liegt man halt auch daneben. Wobei ja das Interessante ist.
Aber sowas habe ich dir ja schon öfter geschrieben.
Das stimmt. Du hast es mir auch schon. Unter Gerardo Seoane hast du mir auch schon solche Nachrichten geschrieben. Deswegen vielleicht nicht mit unschlagbar.
Aber nicht so endgültig.
Ja, ja, genau. Nicht so endgültig, genau. Aber ja, das eigentlich Interessante ist ja, dass eigentlich niemand in seiner Leverkusen-Bewertung so richtig daneben lag vor der Saison. Auch wir haben in der Saisonvorschau sehr positiv über Leverkusen gesprochen. Man hat ihnen halt nur diesen letzten Schritt nicht zugetraut. Und deswegen war das auch so ein bisschen so mein Einstieg in dieses Gespräch hier. Das ist halt in diesem Jahr passiert und es scheint so banal zu sein, aber ist es eben nicht. Und es ist ja auch was, was Xabi Alonso sich auch durchaus bewusst gemacht hat. Also da wurde er ja nachgefragt von Archie Rintrat, der hat ja wie immer ein sehr gutes Interview mit ihm geführt nach der Meisterschaft und da hat er ihn gefragt, wie haben sie denn das gemacht? Sie kommen hier in einen Club, der eben die Mentalität hat, dass es immer nicht klappt. Und dann hat er erstmal darauf verwiesen, erstmal hat er ja irgendwie alle seine Vorgänger beim Namen genannt, hat gesagt, das ist jetzt auch ein Titel für Topmöller und für Daum, die alle schon nah dran waren und hat gesagt, ich habe versucht, da überhaupt nicht dran zu denken und klar zu machen, wir gewinnen über jedes einzelne Spiel das und wir lassen uns da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Wir gucken immer nur auf den nächsten Sieg und das wird aber ein Sieg sein. Und so hat er es dann geschafft und es klingt jetzt, wenn ich so wiederhole, auch sehr banal, aber nachdem viele schon daran gescheitert sind, auch bei anderen Vereinen, guck dir an, was bei Dortmund passiert ist letztes Jahr, ist es, glaube ich, schon was Besonderes.
Und er hat es so sehr geschafft, dass sie die ganz, also teilweise sind die Leute indoktriniert, ne? Also in meinem Umfeld waren ganz viele gesagt, oh geil, und nächste Woche schlagen wir, bla bla bla. Nein, oder erstmal abwarten, oder alle so, das ist unsere Saison, das ist unsere Saison. Nein, nein, aber jetzt müssen wir erstmal nächste Woche schlagen, Bochum. Mhm. So, und dann haben sich auch so viele diesen Alonso-Sprech angewöhnt, also dieses spanische also dieses Deutsch mit spanischen Fehlern. Mhm. Das wurde teilweise gesprochen. Es wurden teilweise Pressekonferenzen imitiert. Also so ein Personenkult natürlich auch, ne? Es gibt auch, warte mal, jetzt mache ich auch noch mein Handy auf. Ich habe vorhin in irgendeinem Chat gesehen, so ein von Leverkusen, so eine Fahne, so eine Flagge irgendwie. Dieses Wir für unseren Traum. Also, was man ja auch nochmal sagen muss, vor Anfang der Saison wurde ja ganz groß dieses unterm Bayer-Kreuz, ne? Weil da war ja auch Jubiläum vom Kreuz dieses Jahr und ja auch dieses Trikot mit dem Kreuz. Und irgendwie hat man das so marketingtechnisch wahnsinnig durchgezogen mit dem Kreuz. Ne? Alles gedruckt wir mit unserem Kreuz. Und Wir für unseren Traum steht da ganz groß und unten drunter steht, war nie einfach. Also W-A-N-I einfach.
Ja, war nie einfach. Ja,
war
ja,
nie stimmt, einfach.
Hat er gesagt. Muss ich spiele besser.
Oft.
Muss ich schauen.
Nächste heute wichtige
Spiel.
Drei Punkte.
Heute wichtig.
Bayern-Spiel, wichtige drei Punkte.
Ich mache.
Aber auch nur drei Punkte.
Kompliment meine Mannschaft. Ich will jetzt eigentlich ihn gar nicht so nachmachen, aber ich meine es sehr, sehr positiv. Also ich will mich jetzt überhaupt nicht lustig drüber machen. Nicht, dass es irgendwie einen falschen. Aber ja, es war schon repetitiv. Also ich habe ja die Pressekonferenzen auch gesehen. Und man konnte da mal schlecht O-Töne rausschneiden, weil es halt oft dieselben Dinge waren. Aber es scheint ja offenbar zu funktionieren.
Ja, aber das war ja auch gut.
Ja, ja. Was ist denn dein Gift der Saison, Frieda?
Mein Gift?
Mhm, das
habe ich dir geschickt.
Aber
das, naja, ob es die Saison beschreibt. Das ist das, wo Xabi Alonso im Training Florian Wirtz den Ball wegnimmt.
Ah, ja, jetzt. Ja, doch, aber da sind wir doch bei einem sehr.
Das ist doch ganz gut, oder?
Ja, ja, das ist super. Aber da sind wir, glaube ich, noch bei einem ganz entscheidenden Punkt. Also zum einen finde ich, dass Leverkusen das auch gut gemacht hat, das quasi zu transportieren, dass wie oft Xabi Alonso so nette Momente hatte. Es gibt auch doch auch irgendwie das, wo er in der Zeitung blättert und ich glaube, einen Ball hochhält oder irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich sehr viele interessante, lustige Alonso GIFs gesehen und es gibt auch den Lattenfreistoß von ihm im Training. Oder nee, das war doch in Dublin beim Abschlusstraining. Hat er einfach nochmal so einen Freistoß an die Latte gezimmert und hat sich fürchterlich drüber aufgeregt, dass der nicht in den rechten oberen Winkel gegangen ist. Vielleicht schon ein Omen fürs Finale. Aber das fand ich doch auch nochmal interessant zu sehen, wie Xabi Alonso, also dass der auf dem Platz einfach noch diese alte Alonso-Magic hat. Und das wirkt wahrscheinlich auch auf die Spieler. Es gibt auch einen so ein GIF, wo er einen Pass spielt mit so einem leichten Backspin, der aber so knapp über die Grasnarbe geht und dann titscht er so drüber wie so ein Stein über die Wasseroberfläche und landet halt exakt im rechten Fuß vom Leverkusener Spieler und Alonso läuft aber dann halt einfach weiter, weil sowas macht er halt einfach 13 Mal pro Trainingseinheit. Also wie du siehst, ich habe auch GIFs gesehen von Alonso.
Aber das ist sicher auch ein wichtiger Fakt zum Thema Spieler verbessern.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, wenn er Grimaldo noch einen Tipp gibt, wie der Freistoß noch besser in den Winkel geht. Mhm. Das können andere Übungsleiter vielleicht nicht.
Ja, absolut.
Sicher nicht.
Und das ist eine Sache, die ist immer gleich im Fußball. Dass gerade im Top-Segment die Fußballspieler ein bisschen lieber zuhören, wenn ihnen jemand es vormachen kann. Also gibt es die Geschichte von Ernst Happel, als er damals HSV-Trainer war, dass er eine Cola-Dose auf die Latte gestellt hat und hat sie weggeschossen und hat gesagt, so probiert's ihr. Und es hat einer geschafft, das war Franz Beckenbauer. Ansonsten haben alle daneben geschossen und dann hat sich Happel als letzter nochmal den Ball genommen, hat sie nochmal runtergeschossen. Und dann war halt einfach klar, okay, also ich bin der Babo und jetzt, ihr lauft jetzt erstmal ein paar Runden. Das war damals ja das Training, dass man dann sehr viel läuft. Ach, Frieda, wir haben lange über diese Saison gesprochen, trotzdem gar nicht alles erwähnt, aber es gibt so viele Aufarbeitungen. Auch im Rasenfunk haben wir ja mehrere Schwerpunkte zu Leverkusen gemacht. Im Grunde war ab einem gewissen Zeitpunkt jede Spieltagssendung auch so ein halber Leverkusen-Schwerpunkt, weil die ganzen wechselnden Gäste immer sagen wollten, wie geil sie Leverkusen finden. Das Taktiksegment aus dem Royal, ich glaube, da haben wir eine Dreiviertelstunde oder Stunde nur über Leverkusen und über die Taktik gesprochen. Deswegen haben wir das jetzt hier ja auch gut weglassen können. Also ich denke, man wird auch im Rasenfunk fündig und ich muss aber sagen, es ist einfach schön, dass wir das so gemeinsam begleiten konnten und dass man jetzt auch die alten Rasenfunk-Royal-Segmente hören kann, in dem Wissen, was noch alles passiert ist, gibt ja vielleicht auch anderen Hoffnung, den Fans anderer Vereine.
Deswegen, wer auch immer dafür Zeit hat in seinem Leben, nochmal alte Royals zu hören.
Hallo? Ich kann das sehr empfehlen.
Das ist so lang. Ja, natürlich, aber schon viel Zeit.
Ja, gut, also erhöhte Geschwindigkeit empfehle ich ja generell, aber auf so einer Auswärtsfahrt geht das mal ganz gut und es erdet unheimlich. Also ich kann nur empfehlen, alte Royals zu hören. Manchmal Tonqualität, auch wir hatten da ja manchmal unsere Issues.
Wir haben, glaube ich, mit Skype angefangen.
Ja, mit Skype angefangen, ja. Und dann mussten wir mal zu Zoom, weil es nicht funktioniert hat mit Studio Link und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir hier und
letztes Jahr waren wir auch, glaube ich, nochmal. Letztes Jahr waren wir bei Studio Link, obwohl du schon bei Zencast warst.
Nee, das letzte Mal gab es schon Video. Ich glaube, wir sind zu Zoom gewechselt, weil der Browser nicht.
Oder zu Zoom.
Dieses Jahr war es so, dass das Headset, was ich dir geschickt habe, im Karton zerbröselt ist. Deswegen musste es nochmal neu
verpackt
werden.
Unter falschem Namen.
Und das ist an die. Ja, stimmt, richtig. Da habe ich einfach die alte Vorlage aus meinem DHL-Account noch genommen. Naja, also Frieda, es war sehr schön, mit dir zu sprechen und diese besondere Saison nachzuarbeiten. Und ich bin total gespannt darauf, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, da kann man sich echt drauf freuen, im Wissen, dass es so groß, wie es jetzt ist, nie wieder sein wird, weil es auch zum ersten Mal so groß war. Aber ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Es war ein sehr, sehr schöner Wohlfühl-Podcast.
So soll es doch sein. Das ist doch
vielen positiven Emotionen. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, auch einfach Spaß haben und einfach noch ein bisschen miterlebt haben und oder vielleicht selber erlebt haben und sich erinnern. Und ja.
Schreibt es uns im Forum anstelle von irgendwelchen 50+1 Diskussionen.
Genau.
Also danke dir, Frieda.
Schreibt, was ihr wollt, aber erwartet nicht, dass man es liest.
Zumindest, wenn es zu detailliert irgendwann wird. Also danke dir und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Auch diese Sendung ist nur von euch finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Borussen Leon, bei Quimby, Tim Rosenzweig, Ivi60, Lasse Torwesten, Sascha L aus B an der W, Torben und Urban 1986. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt auch gerne auf kiosk.rasenfunk.de uns den Shop leer kaufen. Und wenn euch die EM interessiert, dann abonniert doch bitte den Nationalteams-Feed. In diesem Sinne, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.